Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir 5 echt starke Songs dabei, zumindest Songs, zu denen es sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Und wir fangen an mit 40 zusammen mit Maxwell und Stacks 102. Also eine ganz, ganz verrückte Konstellation. Also einerseits hier Life is Pain, PA Sports, dann Maxwell 187er und dann noch 102 Boys. Ganz wildes Teil. Bar und Club heißt der Song. Danach kommt Xaver zusammen mit Ritalin. 2% heißt ihr neuer Song und er wurde produziert von Drumler. Auch da gibt es ein paar spannende Infos darüber. Gefolgt von Kianush. Den hatten wir schon länger nicht mehr dabei und er hat jetzt sein neues Album rausgehauen und da super viel in Eigenarbeit gemacht. Also ganz krass, da gab es auch so Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Wir haben seinen Song Doktor heute mit dabei, gefolgt von Bushido. Bushido hat jetzt sein zweites Release rausgehauen, nach Burj Khalifa, in dem wir ja vor ein paar Wochen schon reingehört haben. Jetzt ist der neue Track draußen, er heißt Herrschaft. Und ob er besser oder schlechter ist, das schauen wir gleich mal. Und der letzte Song von heute ist Asche zusammen mit Kollega. Asche hat ein übel langes Album rausgehauen, ganz, ganz wild. Und die beiden haben den Track Rolling Stones released.
Yes, und bei Asche gibt's ja auch noch einiges zu reden, weil der hat sehr, sehr viele Rapper auf seinem Album gedisst. Trotzdem haben wir aber auch noch ein Thema mit dabei. Und zwar bei Bones und Flair gab's ja jetzt jahrelang Beef, viele Beleidigungen. Es ging sogar so weit, dass die beiden mal in der Ritze gegeneinander kämpfen wollten. Und jetzt gibt es eventuell Chancen auf Frieden. Also, viel Spaß mit der Folge, genießt es und wir hören uns gleich wieder.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und zunächst muss ich erstmal eine Sache klarstellen. Wir haben ja letzte Woche den Song Balla Balla von Chiago mit reingenommen. Und dann war da dieser eine Part, jemand legt mir eine Peitsche, doch die macht mir nichts aus, weil ich habe viele tolle Ranzen wie Scout. Und irgendwie hatten Lennart und ich da so einen kleinen Aussetzer, dass wir einfach nicht draufgekommen sind, was dieser Part zu bedeuten hat mit tolle Ranzen wie Scout. Aber ihr habt natürlich mitgedacht und deswegen haben wir super viele Kommentare und Nachrichten bekommen. Und zwar ist damit natürlich gemeint Toleranzen, also Toleranzen, wie man sie zum Beispiel zu Drogen aufbauen kann. Und das ist eben die Doppeldeutigkeit. Das muss man mal ganz kurz klarstellen. Und nachdem wir das erledigt haben, können wir endlich in die neue Folge reinstarten. Und es ist mittlerweile fast schon Tradition geworden, dass in jeder Folge Lennart von irgendeinem Konzertbesuch erzählt. Und so ist es auch diese Woche.
Yes, und schon mal so als kleiner Disclaimer, die nächsten 2 Folgen auf jeden Fall kein neuer Konzertbericht versprochen. Aber ich war am Wochenende auf der Tour von Celo und Abdi, Oleg Sesh, Nimo war auch noch mit dabei und außerdem aber auch noch Amo, Aimen, Ilo, Shubi, A Cappella, also irgendwie so 385i, Rap La Rue, alles vereint, also schon irgendwie viele Artists mit am Start und meine Vorfreude war eben besonders wegen Celo und Abdi echt riesig, ne, einfach so Kindheitshelden und ich habe auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, das Krasse bei Celo und Abdi ist halt wirklich einfach zu der Zeit, wo die ihre Prime hatten und ihren großen Hype und gerade rausgekommen sind, da waren wir halt so 16, 17, 18 so und ich kann mich halt wirklich noch komplett erinnern als so, keine Ahnung, man in der Schule plötzlich so MWT for free irgendwie bekommen hat, sich das so auf Handys zugeschickt hat oder als dann auch so Hinterhofjargon rauskam, so die ganze Promophase miterlebt und das ist echt nochmal was anderes als zum Beispiel so Sido, mit dem ich zu Deutschrap gekommen bin, aber zu der Zeit, wo ich ihn dann gefeiert habe, hat er gar nicht mehr so die geile Musik gemacht wie am Anfang noch zu meinem Blog und sowas, ne? Also man hat es nicht so live miterlebt und das ist halt bei Celo und Abdi einfach komplett anders, deswegen war das jetzt wirklich so ein To-Do, was ich auch mal abhaken wollte. Und ja, fand's krass auch, dass Nimo mit am Start war, weil der wurde dann später bekannt gegeben, dass er halt als Special Guest mitgeht, aber man muss ja auch sagen, Nimo ist ja eigentlich so, also komplett eigenständiger Künstler, gar nicht mehr bei 385i eigentlich auch, deswegen hatte mich das überrascht und ich habe mich dann auch so gefragt, wie die so die Show aufbauen, weil irgendwie haben die ja auch alle viele Songs miteinander und dann dachte ich halt, die machen das so ein bisschen durcheinander, aber es war wirklich ganz klar gegliedert, also Celo und Abdi haben so das erste Drittel bekommen, dann ein Drittel Nimo und am Ende halt nochmal ein Drittel Oleg Sesh. Und Nimo ist dann so bei Rhythm im Fluss halt reingekommen oder bei So So Def, also das neue Lied, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau. Und gegen Ende von Nimo seinem Auftritt haben dann auch die Leute halt so alle Olexesh und so, und dann kam UL und alle haben irgendwie nach jedem UL-Song war dann wirklich auch so, die Leute haben sich Automat gewünscht und ja, irgendwie habe ich so gedacht, alle auch eigentlich unterschiedliche Künstler, aber dann trotzdem halt viele Gemeinsamkeiten auch, ne? Also Chelo und Abdi natürlich eher so dieses komplett Straßenrap-Ding. Olexesh dann irgendwie so eine Mischung, der hat so seine Straßenrap-Dinge, auch wie so ein Matador oder so, aber andererseits hat er dann auch so Hits wie Magisch. Und Nimo natürlich eher so New Wave mit seinen Radio-Hits, wo dann aber auch alle irgendwie ausrasten können. Und dann aber halt auch wieder solche kranken Banger wie Nie Wieder mit Abdi zusammen. Mhm, und ja. Irgendwie, obwohl alle so ein bisschen unterschiedlich sind und auch aus unterschiedlichen Zeiten teilweise kommen, passt es dann trotzdem so, dass das Publikum eigentlich jeden Künstler auch fühlt?
Ja, und vor allem auch aus unterschiedlichen Zeiten ist ja da jetzt mal noch extremer, weil sie jetzt auch noch diese Rap La Rue Artists mit dabei haben. Mhm. Also Chelo, Abdi, Olexesh, dann Nimo, dann Rap La Rue und sowas. Ja, krass. Und ich habe auch gesehen, weil du ja vor ein paar Wochen noch von deinem Konzertbesuch bei Apache berichtet hattest, wo sie irgendwie dieses Element hatten mit dem Fußball, wo dann die eine Hallenhälfte gegen die andere irgendwie so gespielt hatten und man hatte so ein bisschen was zum Mitfiebern, so eine Challenge, dass Olexesh ja auch sowas Ähnliches gemacht hatte, ne? Aber so ein bisschen halt auf seine Art und Weise.
Ja, ein bisschen anderer Sport war das. Und zwar, das war dann echt so, ja, einfach so ein Special bei Olexesh, der hat so gefragt, so ey, wer kann hier schnell bauen, wer ist schneller im Bauen als ich? Und dann wird halt einen Fan auf die Bühne geholt und sie saß dann mit Olexesh am Tisch und es ging drum, wer halt zu schnell als erstes ein Joint fertig baut und Olexesh war irgendwie nach, glaube ich, 25 Sekunden oder so war der fertig und man sieht auch in dem Video, wie sie halt so irgendwie, keine Ahnung, noch 10 Sekunden so ihr Gesicht so, hä, was geht, warum ist der gerade so schnell so? Olexesh ist, glaube ich, sogar noch was runtergefallen so währenddessen, also selbst damit war der einfach übelst schnell und natürlich ein Highlight war auch, als dann Nimo und Chelo und Abdi auf der Bühne waren, haben die beiden Nationalspieler Dennis Undorf und Waldemar Anton auf die Bühne, die wird man jetzt durch die EM dann, denke ich, auch noch ein bisschen besser kennen. Die sind nämlich an dem Tag mit dem VfB Stuttgart Meister geworden und Nimo ist ja auch aus Stuttgart eigentlich, also für ihn war das Heimspiel und dann kamen die auf die Bühne, haben eben auch Trikots an Chelo, Abdi, Nimo auf der Bühne verteilt und ja man, mein persönliches Highlight war natürlich Besuchstag und da sind auch alle komplett ausgerastet, also ich hatte das Gefühl, dass da schon dann insgesamt bei dem Lied so die beste Stimmung vielleicht auch insgesamt war, weil das halt dann auch wieder so viel vereint, so ne, also Chelo und Abdi eigentlich halt eher so diese Straßenhits, aber Besuchstag hat ja auch in den letzten Jahren einfach einen extremen Hype nochmal bekommen durch diese ganze Meme-Geschichte mit Walla, ich muss weinen, doch will nicht, so ne, mhm. Dadurch kennt auch die ganze TikTok-Generation das, aber gerade auch was du sagst, ne, also Rap La Rue ist ja jetzt nochmal eine andere Zeit und auch am Ende vom Konzert sind zum Beispiel Nimo ist noch zu den Fans gegangen, hat Autogramme gegeben, aber hier auch Amo, Aimen, Ilo waren auch am Start und die Leute standen auch bei denen, ne? Also es war einfach, das war völlig verteilt einfach und man hat das Gefühl gehabt, so am Ende ist alles auch ähnliche Musik, aber halt unterschiedliche Generationen, aber die Generationen können auch alle mit den Artists aus anderen Generationen. So.
Ja, und irgendwie habe ich auch bei deren Tour jetzt voll das Gefühl, dass es wirklich sowas ist, die haben alle übel Bock, mit ihren Fans so in diesem Raum zu sein, diese Energie zu spüren und sowas und dass man so zusammen Party macht. Weißt du, es gibt andere Artists, da hast du so das Gefühl, okay, der kommt da jetzt hin, spielt eine Show, geht wieder. So, weißt du, so, das ist halt dein Job, geht hin, Rap geht und die machen da wirklich so fett Entertainment mit irgendwie Joints drehen, mit Olexesh, dann diese Hits, dann danach noch Autogramme, die bringen alle zusammen, auch das zeigt ja so ein bisschen, wie viel Spaß die daran haben, dass die so und noch einer dazu und noch einer und Rap La Rue und dies, das und sowas, also irgendwie ist es wirklich so, echt so eine Tour, wie man sich die auch vorstellt von so einem herzigen, ehrlichen, zusammenhaltenden Label wie 385i und dann auch noch Nimo halt dazu. Also, ja, sah geil aus, was du da so bisher gepostet hast auf Insta.
Ja, und Olexesh hatten wir auch letzte Woche mit dabei im Podcast und da hat er auch sein Album rausgebracht, Augen Husky 2, und damit kommen wir auch zum Chart-Update. Werbung. Ja, der Sommer steht jetzt an, es wird immer wärmer und man bekommt auch immer mehr Bock, den Sommer zu genießen, zu feiern, rauszugehen mit seinen Freunden, was zu unternehmen. Und Thema Party und Feiern, kennt ihr ja alle so aus den Clubs irgendwie so diese riesigen Flaschen einfach, die man dort bekommt. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie sowas, was man im Supermarkt seines Vertrauens entdeckt. Deswegen haben wir für euch die perfekte Adresse, wo ihr solche großen Flaschen bestellen könnt.
Genau, um so eine Party komplett legendär zu machen, kann echt so eine große Flasche retten. Ich spreche da aus Erfahrung, wenn ich mir unsere Deutsche Plus Partys vorstelle, wo die Leute immer mit den riesen 9-Mile-Bottles rumgelaufen sind, die auch noch leuchten. Und genau diese bekommt ihr im MBG Amber Room. So heißt nämlich der Shop, wo ihr unter anderem diese Special Editions und diese Riesenformate von 9-Mile kaufen könnt. Ihr bekommt die normale Größe, aber auch 1,75 Liter, 3 Liter, 6 Liter und sogar 9 Liter, das ist ganz neu und komplett abgefahren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß eine 9 Liter Wodkaflasche ist. Zudem gibt es auch noch Sonderanfertigungen, wie zum Beispiel eine Nieten-Edition und auch so Bundles, wo ihr noch mal ein bisschen mehr spart, zum Beispiel ein Moskau Mule Bundle. Da sind dann direkt die Mixgetränke mit dabei, auch diese Kupferbecher, die man ja für Moskau Mule verwendet. Und es gibt auch noch viele weitere Bundles, wie zum Beispiel Wodka Lemon und so weiter. Also checkt mal die Seite ab, mbg-amberroom.com. Wir verlinken euch das Ganze natürlich in den Shownotes. Aber stöbert da gerne mal ein bisschen rum, dann seht ihr, was es da alles so Krasses gibt. Gibt auch noch andere Marken übrigens, bei denen ihr mal reinschauen könnt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Oleg Sesh ist auf Platz 13 gegangen mit Augenhusky 2. Und in den Single-Charts auch einige Neuheiten. Wunder ist jetzt mittlerweile die dritte Woche hintereinander auf Platz 1. Höchster Neueinstieg ist UFO auf Platz 10. Dann, weil wir letzte Woche schon über Joost gesprochen haben und dieses ganze ESC-Drama. Der ist übrigens auf Platz 13 in den deutschen Charts. Also sogar eins vor ESC-Winner Nemo und auch vor Isaac, der ja für Deutschland angetreten ist. Und letzte Woche auch mit dem Podcast dabei hatten wir Herbert Grönemeyer, Bowser und Schapo 102 mit Alkohol. Das Lied ist übrigens auf Platz 30 gegangen. Und da sind wir auch schon bei den Songs von dieser Woche. Denn letzte Woche Schapo 102 in einer besonderen Konstellation und diese Woche jemand anderes von den 102 Boys, und zwar Stax 102. Der hat jetzt nämlich einen Song mit Forty und Maxwell und das Ding heißt Bar und Club. Wir hören direkt mal rein.
Drei Promille, bin im Skiurlaub und geh auf 24 Tim mit nem Bierkrug drauf. Deine Freundin ist vegan, Kaffee mit Tafelschuss. Doch am Wochenende trinkt sie meinen. Nein, ich bin kein Heiliger wie Lazarus und auch nicht intelligent. Ich kenn nur Bar und Club, Bar und Club. Ich kenn nur Bar und Club, Bar und Club. Ich kenn nur Bar und Club, Bar und Club. Ich kenn nur Bar und Club. Wieder auf Nuts und Suft, komm ich nicht in Bar und Club. Werden schief angeguckt, mach den ganzen Laden kaputt. Hol paar Sekus wieder runter von ihrem Film.
Yes, 40 zusammen mit Maxwell und Stax 102, Bar und Club heißt der Track. Ich hatte es ja schon im Intro gesagt, es ist eigentlich eine wilde Kombination, weil hier nicht nur drei Artists zusammenkommen, sondern halt wirklich auch so drei Camps. Also man hat einerseits Life is Pain, also PA Sports, sein Camp mit 40, dann Maxwell von den 187ern und Stax von den 102 Boys natürlich. Und ich muss ehrlicherweise sagen, irgendwie passt's, aber irgendwie habe ich es auch noch nicht so ganz so verarbeitet, dass die drei jetzt zusammen Mucke machen. Irgendwie ist es so auch weird. Ich weiß nicht, irgendwie so, wir haben es uns voll oft gewünscht, dass zum Beispiel auch die 187er mal sich so ein bisschen öffnen in dem Sinne. Und jetzt haben wir hier Maxwell mit Fortune Stax, was ich nie für möglich gehalten hätte. Es funktioniert aber schon ganz gut, muss man sagen. Und vor allem haben auch alle drei wirklich abgeliefert mit ihren Parts. Ich habe jetzt aber schon hier und da auch mal gelesen, dass ein paar Leute ein bisschen genervt sind von der Hook. Das ist ja so ein Element von einer Influencerin. Evil Sucky heißt die, glaube ich. Und es ist ja auch so ein bisschen so eine Idee aufgegriffen, die schon mal Jamule und 40 hatten, da als sie dieses Hotelzimmer verwüstet hatten und PA, ihr Manager, dann eben so eine ganz wütende Sprachnachricht geschickt hatte und sie das dann wiederum mit in den Song eingebaut haben, also auch so wie eine Sprachnachricht quasi. Und ich verstehe, warum sie es hier gemacht haben und ja, es ist so witzig und so ein Gag und so ein bisschen so Meme-mäßig, aber ich glaube tatsächlich, wenn sie hier eine sehr geile melodische Hook genommen hätten, dann wäre der Track nochmal viel, viel krasser und auch so Sommerhit-Potenzial. Weil, wie gesagt, der Beat an sich ist geil, die Parts sind gut, die Artists sind krass und nur die Hook ist so ein bisschen was für mich, es killt ganz leicht den Song. Aber weiß ich auch nicht genau, wie findest du denn die Hook?
Ich finde es an sich eine geile und erfrischende Idee. Ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel Forti sich häufig immer so besondere Sachen dafür überlegt. Auch jetzt, ne, hier mit diesem Ausschnitt von TikTok dann für die Hook und dazu quasi dann einen Song drumrum gebaut, finde ich irgendwie auch geil. Ich finde, da ist bloß immer so dieses Problem, genauso wie wenn man so früher Skits bei einem Album hatte, dann waren die irgendwie so geil, wenn man es das erste Mal gehört hat, aber irgendwann haben die dann so gestört, ne? Oder wenn sogar auf den Song auch so einen Ausschnitt aus einem Telefonat oder sowas mit reingebracht hat, das hat man da früher auch ganz häufig gehabt, gerade so bei so Agro-Berlin-Releases oder so, ne? Und genau das gleiche denke ich halt jetzt auch bei solchen Liedern so. Bei den ersten zwei Malen findet man es halt eigentlich geil und witzig und ist irgendwie nices Element und mal was anderes, aber wenn du das dann halt auf Dauer hören willst, dann ist es auch ein bisschen nervig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das was ist, was live dann wiederum gut kommt, weil da habe ich auch für 2000 Euro für das Lied, habe ich auch schon häufig irgendwie so gesehen, Videos gesehen, dass das halt dann live irgendwie dann doch nochmal witzig ankam, weil dann halt auch jeder so alles mitsprechen kann und ja, ich muss sagen, diese Kombi kommt ja mega, mega überraschend, weil alle so drei unterschiedliche Camps auch sind und irgendwie auch unterschiedliche Künstler, aber am Ende ist es auch so, dass alle drei halt für Exzess stehen. Aber auf ganz unterschiedliche Art und Weisen auch irgendwie, ne? Keine Ahnung, Forti ist für mich eher so der Typ, der so, ne, im Hotel und im Club ist. Maxwell ist für mich eher so der Typ, der an so einer Beachbar ist oder so. Und Stax halt so eher der Typ, der auf einem Festival oder so durchdreht, ne? So ein bisschen noch so der, der so am wenigsten Star-Allüren von allen drei hat. So, und deswegen ist es irgendwie, ne, was vereint die aber am Ende? Ja, die gehen dann doch alle ganz gern feiern so und das bringen die dann zusammen und deswegen passt es halt auch irgendwie. Aber meinen persönlichen Geschmack trifft es trotzdem nicht so komplett, aber auch wegen dem Beat, glaube ich. Also ich glaube, der ist mir ein bisschen zu anstrengend einfach.
Ja, okay, krass. Nee, also ich finde den Beat sonst eigentlich, abgesehen von der Hook, finde ich ihn eigentlich ganz angenehm. Aber ich finde es auch krass. Ich glaube, es ist Maxwells erstes Release 2024. Also auch wild, dass er sich dann dafür diese Kombination gegönnt hat, sag ich mal. Aber der macht gerade eh so ein bisschen sein eigenes Ding. Ich habe jetzt ein Interview gesehen von ihm und zwar gibt's von Stoked so ein neues Format, das heißt irgendwie Unframed, wo Pascal Kerouche, der auch bei uns schon im Interview war, quasi so Rapper interviewt und in dem Fall war das dann Maxwell und die sind einfach so, die sind ja eh schon Freunde und dann waren die in so verschiedenen Settings. Einerseits waren die irgendwie in so einem Park und dann waren die aber auch zum Beispiel in dem Friseursalon, den Maxwell hat, der hat ja einen eigenen Friseursalon und haben dann da eben so ein Interview gemacht und da hatte Pascal ihn dann auch gefragt und so gemeint, ja, wie sieht's aus? Solo-Karriere oder so ein bisschen vorantreiben und er meinte dann aber so, nee, er ist schon so Teamplayer, also Maxwell gefällt es doch besser, so in der 187 Straßenbande stattzufinden, ist ja okay, wenn er so einzelne so Ausreißer macht und umgekehrt habe ich aber das Gefühl, dass bei Stax das schon passieren kann jetzt, also der war ja auch bei uns im Interview und da hatte er noch erzählt, dass halt so Chapo ja seine Solo-Karriere macht und alles, was quasi 1-2 Boys Songs sind, teilen die durch 7 und alles, was Chapo mit seiner Solo-Karriere macht, kriegt er halt natürlich alleine sozusagen oder der teilt halt dann nicht durch 7, ne? Und so wie ich halt auch so die 1 und 2 Boys wahrnehme, ist für mich Stax so der, bei dem es so am nächsten jetzt Sinn macht, dass er so die Solo-Karriere startet, weil einerseits rappt er halt gut, andererseits hat er auch so dieses Produzenten-Skill-Level, also der macht ja selber sehr, sehr viel bei der Produktion von den 1 und 2 Boys, aber er ist halt auch sehr krass connected. Also ich sehe ihn immer häufig mit anderen Rappern oder mit irgendwelchen bekannten Produzenten und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, das war jetzt mal so, ne, so eins der ersten so Fühler ausstrecken von Stax, wo so die Solo-Karriere hingehen kann. Und da bin ich auch mal gespannt, weil Chapo hat ja seinen Style sehr stark dann geändert und Stax war jetzt schon noch so auf dem Style von den 1-2 Boys.
Ja, das finde ich auch echt einen sehr, sehr spannenden Punkt. Also Stax hatte das ja auch ein bisschen so gesagt, so von wegen, ne, jeder macht ja auch so seinen eigenen Kram so von denen und ne, so, aber natürlich alles, was die zusammen machen, wird halt aufgeteilt, aber jeder macht so sein einzelnes Ding. Aber klar, den man irgendwie so am präsentesten mit einer Solo-Karriere wahrnimmt und der auch wirklich so eine eigene Tour dann da am Start hat, ist halt ein Chapo 1-2. Und das finde ich halt jetzt auch so spannend, weil bisher war wirklich nur von den 1-2 Boys so mein Eindruck, dass Chapo 1-2 auch krasse Features so außerhalb hatte, ne? Ob das jetzt irgendwie eine Juju ist oder eine Nina Chuba oder dann letzte Woche Bowser und Herbert Grönemeyer, es war halt irgendwie immer Chapo 1-2 und ey, wer weiß, keine Ahnung, wenn jetzt ein Stax plötzlich hier mit 40 und Maxwell einen Feature macht und jetzt dann vielleicht bald irgendwann ein Soloalbum auch noch raushaut und da dann aber auch nochmal voll die krassen Features am Start sind, stell mal vor, das wäre ja auch irgendwie witzig, wenn jetzt so plötzlich nochmal so einer von den 102 Boys nochmal so mehr abgeht oder so und irgendwie komplett durch die Decke abgeht und dann auch noch über einem, plötzlich über einem Chapo 102 oder sowas ist, kann ja alles passieren.
Ja, und ich meine, es würde dann am Ende auch nur die Gruppe sozusagen pushen, wenn die dann so mehrere Zweifel haben. Ey, wegen 40, da habe ich auch so zwei spannende Sachen jetzt noch gesehen und gelesen. Und zwar so das Erste, was ich so wild fand, irgendwie in meinem Kopf dachte ich immer so, 40 ist so ein bisschen pummelig. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte ich so im Kopf immer, dass der so ein bisschen chubby ist und so. Und er hat letztens so ein Bild gepostet, der ist einfach übel durchtrainiert. Also der hat so richtig breite Arme und eine ganz schmale Taille und sowas. Irgendwie da hatte ich so ein komplett falsches Bild von ihm. Und ein falsches Bild von ihm haben anscheinend auch manche andere Leute, denn PA Sports hat jetzt gerade heute, also wo wir aufnehmen, so eine Fragerunde gemacht. Und da hatte dann einer gefragt, findest du nicht, dass die Zeit von 40 vorbei ist? Er hatte zwei wirklich gute Singles, Punkt. Und das hat dann PA Sports mal so ein bisschen klargestellt und auch Einblicke gegeben, wie viel Geld denn ein 40 generiert. Und er hat geschrieben, 40 steht gerade bei 3,1 Millionen monatlichen Hörern, hat einen Song, der auf Platz 3 der Spotify-Charts steht und hinter Apache / iLiver gerade die erfolgreichste Nummer in Deutschland ist. Er macht aktuell ungefähr 1,2 Millionen Streams am Tag, was einen monatlichen Umsatz von circa 120.000 Euro ausmacht. Ich weiß nicht, was bei dir Zeit vorbei bedeutet, aber falls du eines Tages ein Label gründest, würde ich mich freuen, wenn ich dort ein Praktikum machen dürfte. Also natürlich witzig, aber andererseits auch echt mal spannend, so diesen Zusammenhang zu sehen, ne, von der Sicht von PA Sports, der ja der Labelchef ist und sozusagen der erstmal die ganzen Gelder irgendwie in Empfang nimmt, wenn ein 40, also ne, diese drei Zahlen kann man sich mal so ein bisschen vor Auge führen, also 3,1 Millionen monatliche Hörer, 1,2 Millionen Streams am Tag und damit 120.000 Euro Umsatz im Monat, das ist schon ordentlich was.
Safe, auf jeden Fall. Und Vemper zum Beispiel, also das Lied von 40 und Bowser, ist, finde ich, auch so typisch für die beiden. Also habe ich jetzt auch gar nicht kommen gesehen, dass das Lied sich Ewigkeiten oben halten wird. Und bei Bowser habe ich halt auch zum Beispiel schon länger den Eindruck, dass man manchmal so denkt, so irgendwie ist der aber auch nicht mehr so krass am Start. Und dann passiert irgendwie sowas, dass Bowser bei 9 bis 9 mit dabei ist und dass das so eins der krassesten Lieder des Jahres 2023 wird oder davor auch mal mit Skifahren und jetzt halt vielleicht mit Vemper. Und irgendwie ist so, ist, und irgendwie ist das ja genau das Gleiche, ne, was ich gerade beschrieben habe, was ich so manchmal über Bowser denke, ja, das, was sozusagen dieser Fan auch über einen 40 denkt und dann haut halt PA Sports raus, ja, der macht 120.000 Euro im Monat Umsatz. Und damit kommen wir mal zu Ritalin und Xaver. Ich glaube, wir hatten beide jeweils nur einmal im Podcast dabei. Jetzt haben sie einen Song zusammen gemacht, der heißt 2% und gleich sprechen wir ein bisschen mehr drüber.
Du bist mir egal. Weil ich dir nicht schreib, Batterie auf 2, du nicht zweite Wahl. Aber was ich denk, ist die Rille. Zwei Finger Getränk, ich bin Rille. 2%, 2 Promille, 2 Uhr, Kehle brennt von der Kippe, Zeit rennt. Ich hab verpennt, ich muss dippen, Ich bin müde, sie erkennt seine Stimme. 2%, oh shit. 2%, 2 Promille, 2 Uhr, Kehle brennt von der Kippe, Zeit rennt. Ich hab verpennt, ich muss dippen, Fuck, müde, sie erkennt seine Stimme. Du machst einen Text von mir zur Prophezeiung. Wenn ich gehe, willst du immer diskutieren, damit ich bleibe. Züge spalten, sie sagte, ich muss entscheiden, wo ich stehe. Glaub, das wird nie funktionieren.
Yes, Xaver zusammen mit Ritalin, 2%. Und ich hatte im Intro ja schon gesagt, produziert von Drumler. Ich weiß nicht mehr, ob man es Drumler oder Drumler ausspricht, also vielleicht sogar Drumler, so von der Trommel. Aber der Grund, warum ich das so spannend fand, ich war ja neulich auf der Bamboo Label Night. Das war quasi auch hier von dem Label sozusagen ein Event, wo alle KünstlerInnen von dem Label mal irgendwie aufgetreten sind oder die meisten. Und dort war ein Künstler, den ich davor gar nicht kannte, der hieß Aaron. Und so, ich kann es nicht anders sagen, aber der hat mich echt krass verzaubert an dem Abend. Also der kam so auf die Bühne und dann hat der irgendwie eine Gitarre umgehabt und hat angefangen zu spielen und irgendwie ist erstmal die ganze Technik abgeschmiert. Also komplett weg. Das Mikrofon ging nicht mehr, seine Gitarre war nicht mehr über die Boxen verbunden, es ging einfach gar nichts mehr. Und dann hat es auch wirklich lange gedauert und es ging dann manchmal so eine Sekunde ging das Mikro wieder und er so Test, okay, stellt sich hin, will loslegen, es geht wieder nicht und sowas, ja. Also was wirklich so stressful ist, wenn man auf der Bühne steht, vor allem noch als so junger Künstler. Und der hat es dann so gut gemeistert und ich weiß, also wirklich, so, ich habe selten sowas erlebt, dass ich auf so einem Event war, wo viele Artists sind und ich irgendwas live gehört habe und so direkt gedacht hat, shit, das ist krass. Also ich glaube, das wird noch groß und sowas, ja. Und also kann ich jetzt auch nur bestätigen, also ich muss sagen, Aaron, check den gerne mal ab auf Spotify. Also ich glaube, das wird noch einiges geben. Der hat wirklich so eine Aura wie so ein großer Artist. Aber das Spannende ist jetzt, dass eben Aaron, der selber rappt und Mucke macht, auch gleichzeitig Produzent ist und sein Name als Produzent ist eben Drumler und sein Name als Rapper ist Aaron, so 2 in 1 sozusagen. Und der ist eben auch bei Bamboo Artist, genauso wie Xaver, genauso wie Ritalin. Also die haben sich hier so ein bisschen auf einem Track zusammengefunden. Und ich finde, das Gesamtkonzept ist wirklich, wirklich schön geworden. Ich finde sogar auch der Beat war jetzt gerade richtig nice, den man gehört hat, was auch wieder für diese Musik von Aaron spricht. Also rundum tolles Teil. Und ich finde auch, man muss mal so ein bisschen so generell auch Bamboo im Auge behalten, wo die sich hin entwickeln. Das ist ja das Label, ne, von den 3 Künstlern hier, aber dann zum Beispiel auch noch Shiagu, 01099, Noah hat jetzt auch gerade ein Album rausgebracht. Dann sind da Techno-DJs gesigned oder DJing auch. Zartmann, von dem habe ich letzte Woche berichtet, der bringt jetzt nächste Woche mit Shiagu einen Song raus. Und dann auch sowas wie zum Beispiel dieser Fredison von TikTok, der da seinen Hype hatte, ja. Der wird jetzt auch Rapper, ist auch bei 01099, hat auch an dem Abend performt, war auch ganz witzig, weil man hat so ihm angemerkt, dass er doch sehr aufgeregt war, auf der Bühne dann so zu rappen. Und warum erzähle ich das alles irgendwie? Es ist schon spannend, was die da aufbauen. Also hinter dem Label steht ja Leander Kirchner und das ist so der das Label gegründet hat. Der Typ ist auch super smart und kommt auch aus einem sehr guten Umfeld, was sowas angeht. Der war nämlich davor bei Spotify und bei Amazon, also bei beiden, so bei Spotify sowieso, aber auch bei Amazon eben in einer leitenden Position, was so diesen Musikbereich angeht. Das heißt, der ist einfach in der Industrie gut connected. Der hat jetzt 2 übel gute Picks mit 01099 und Shiagu. Ich glaube, Shiagu hat der sogar noch früher gesigned als 01099, also quasi von dem Hype noch mehr mitgenommen. Und jetzt baut der sich so ein bisschen still und leise, kann man sagen, dieses riesige Label zusammen, wo alle Künstler irgendwie zusammen funktionieren und alle sind so ein bisschen dieses New Wave, Techno, Rap, witzig drauf, ne, so all das irgendwie. Und dann entstehen eben on scale am Laufband solche Songs, wie wir es jetzt zum Beispiel haben mit Xaver, Ritalin und Drumler. Also wirklich ganz, ganz abgefahrenes Konzept.
Aber Drumler oder Drummer kennt man schon ein bisschen länger, ja, auch vom Namen her, oder? Also ja, weil den Produzentennamen habe ich irgendwie schon häufig gelesen. Mhm. Dann auch aus dem Umfeld oder hat er auch schon so abseits von Bamboo Artists auch produced?
Genau, also auf jeden Fall aus diesem Umfeld. Also auch mit den beiden Künstlern viel. Also er hat schon für Xaver viel produziert, er hat für Ritalin viel produziert. Genau, also alles, was so ein bisschen dieses Bamboo-Umfeld ist.
Okay, ja. Also schon auf jeden Fall halt eher so eine poppigere Nummer oder eher so Popsong-mäßige, spiegelt aber gut den Vibe wieder. Ich finde, die Hook kommt sehr locker. Paar Lines könnten meiner Meinung nach krasser sein, aber die Stimmen passen sehr gut auf den Beat und vor allem bei Xaver hat mir der Flow sehr, sehr gut gefallen. Also man hat das auch bei dem so gemerkt, der geht dann in so eine Pre-Hook rein, ändert dort auch nochmal den Flow und insgesamt hat er so alles richtig gut beherrscht, finde ich. Und halt auch irgendwie ein geiles Thema, was die sich rausgepickt haben und halt auch bei diesem Thema so geblieben, ne? Also jetzt nicht irgendwie, komm, wir machen jetzt so einen Liebessong, sondern halt so wirklich, okay, machen so einen Song, der sich natürlich um so Beziehungen auch handelt oder vielleicht auch eine Situationships oder so irgendwas in die Richtung, aber so, es geht halt darum, ja, man ist häufig unterwegs, meldet sich nicht so häufig, ist nicht die ganze Zeit am Handy und dadurch entsteht so Beziehungsstreit so. Und da sind die dem Thema einfach treu geblieben und das finde ich irgendwie auch richtig spannend, weil das halt auch was ist, was jetzt so gerade in den letzten Jahren natürlich auch immer wieder Beziehungen so voll auf eine Probe stellt, einfach dadurch, dass halt so dieses Always-On-Ding ist und ja, man hat Handy, man hat WhatsApp und alles drum und dran und keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, vor 30 Jahren oder sowas waren Beziehungen nicht so gefährdet durch so Sachen, dass es irgendwie Streit gab, so, ne, na klar, du musst anrufen und so, aber es war auch klar, wenn man unterwegs ist, wenn man damals vor 30 Jahren Künstler war, war klar so, ey, wenn ich jetzt auf Tour bin, ich kann da nicht mit dir schreiben oder dich anrufen, sondern, ne, ja, keine Ahnung, man kann dann irgendwie mal wieder gucken, wann man eine Telefonzelle hat oder, was weiß ich, Festnetz oder sowas, aber, ja, das sind halt so Probleme, sag ich mal, mit denen, glaube ich, jeder Künstler irgendwie voll konfrontiert ist oder auch abseits von Künstlern natürlich jede Beziehung eben voll konfrontiert wird.
Ja, true. Also ich finde, also es ist halt auch ein Thema, was irgendwie zu denen passt und ich finde auch irgendwie so voll zu dem Label, ohne jetzt das Thema nochmal aufzubauschen so, aber wenn man sich mal so die Artists vorstellt, so diesen Song mit diesem Thema hätte halt auch so ein Chiago oder 1999 oder sowas bringen können. Weißt du, was ich meine? Irgendwie die passen einfach alle so voll krass zusammen. Aber ja, geiles Thema. Ich muss auch sagen, mir gefällt das Video sehr gut. Das hat irgendwie so verrückte Edits drin, dass man manchmal denkt, dein Video ist irgendwie pausiert und dann zieht sich das aber so ein bisschen und irgendwie ist es ganz verrückt. Und was mir da auch aufgefallen ist, ihr kennt ja bestimmt alle, wenn am Ende von einem Musikvideo irgendwie noch eine Ankündigung kommt, zum Beispiel für die Tour oder für das Album, für die Deluxe-Box, was weiß ich, dann ist es ja meistens so ein harter Cut, also so das Musikvideo endet und dann kommt so die Box reingeschwebt auf einem anderen Hintergrund und dann so eine andere Musik und alles ist noch einmal so, ne, wie so ein Outro irgendwie und ist ja auch teilweise ein bisschen nervig, wenn man das gerade so schaut. Und hier haben sie es echt nice gemacht, weil am Ende von dem Musikvideo setzt sich Xaver auf so eine Bank, zündet sich eine Kippe an und er ist quasi in dem Bild, was man sieht, nur ganz klein unten vor so einer riesengroßen Backsteinwand und dann geht das Musikvideo einfach noch ganz, ganz, ganz lange und er sitzt einfach nur da und währenddessen wird auf dieser Backsteinwand dann so die Tourdaten eingeblendet. Aber das ist einfach so eine smarte Idee, weißt du, die haben es so bis zum Ende durchgedacht, dass sie am Ende das noch einblenden und dafür muss noch Platz sein. Also sehr gut mitgedacht, sind ja auch Profis am Werk, muss man sagen. Also zum Beispiel Ritalin, der ja bürgerlicher mit bürgerlichem Namen Adrian Julius Tillmann heißt, ist ja eigentlich Schauspieler, also hat bei Tatort, Alarm für Cobra 11 mitgespielt, auch bei, er hatte eine Hauptrolle bei Netflix, Biohackers hieß die Serie. Deswegen sind ja schon Profis am Werk. Und ein letztes Thema, was ich noch mitgenommen habe, wenn wir schon über die sprechen. Wir haben ja jetzt berichtet von Chiagos Face Reveal, ne, was da die Bild-Zeitung begangen hat. Und nachdem sind jetzt noch weitere Bilder aufgetaucht, und zwar ist es ganz wild. Anscheinend haben Fans von Chiago das Foto genommen, das die Bild-Zeitung von ihm veröffentlicht hat und haben dieses Bild in so eine Gesichtserkennungssoftware gemacht. Davon hat man ja schon irgendwie ein paar Mal was gehört, vor allem irgendwie, wenn so nach Kriminellen gefahndet wird. In dem Umfeld habe ich es oft gehört, irgendwie so Jan Masalek oder sowas, irgendwie, dass man dann so guckt, okay, gibt es irgendwo im Internet Bilder? Oder hier letztens, wie heißt es denn, diese von der RAF, wo sie die dann irgendwie gefunden haben, weil sie auch durch eine Gesichtserkennungssoftware das durchgejagt haben und dann haben sie irgendwie festgestellt, die war in Berlin bei irgendwie bei so einem Yoga-Verein angemeldet oder so. Ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall, so benutzt man ja eigentlich diese Gesichtserkennungssoftwares. Jetzt haben sie es aber mit dem Bild von Chiago gemacht und da sind dann auch nochmal so drei weitere Bilder aufgetaucht. Ob die echt sind oder nicht, können wir natürlich nicht verifizieren. Aber es ist schon witzig, was man da gesehen hat, weil da war eben dann auch ein Bild, wo quasi der vermeintliche Chiago ohne Brille zusammen mit einem jüngeren Ritalin war. Und die hatten irgendwie beide so Tuck-Kekse-Klamotten an, wie so Merch von Tuck-Kekse. Und auf dem anderen Bild hatte Chiago so eine pinke Flink-Jacke an und war auch vor so einer Wand von Flink irgendwie. Und wir haben uns schon gefragt, das hat schon mal Lennart irgendwie so gefragt, so, hä, glaubst du so, Chiago war vor seinem Hype Flink-Fahrer? Weil man weiß ja eigentlich gar nicht, was der davor gemacht hat. Oder vielleicht auch so, weißt du, so Promotion-Typ irgendwie, der so Tuck-Kekse verschenkt hat in Parks oder bei Events oder so. Ich weiß nicht, weil ich finde, diese Bilder sind jetzt so voll random, die da so rausgekommen sind.
Ja, ich finde, bei dem mit Ritalin könnte es schon irgendwie so sein, dass es auch echt ist. Bei dem mit Flink muss ich sagen, da sieht es nicht so krass nach Chiago aus insgesamt. Aber ja, wer weiß. Also ich habe auch schon gemeint, ne, keine Ahnung, Chiago ist ja jetzt auch so 26, 27 so rum und vor 3 Jahren, also der rappt doch selber auch, dass er erst so in Corona oder nach Corona richtig angefangen hat zu rappen und davor ist aber ja auch übel die lange Zeit, was er so zwischen Schule und dem Beginn gemacht haben muss so und keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, dass der halt irgendwas so ein bisschen studiert hat oder so und dann halt, weiß nicht, hast ja auch irgendwie vielleicht mal einen Nebenjob. Ich habe aber auch noch einen Artikel von Promiflash gelesen und da dachte ich mir auch so, ey, stimmt eigentlich, was die schreiben, weil da war so ein Satz so drin von wegen, also Chiago war ja da bei der OMR in Hamburg, bei dieser Messe und da war in ein Hotel einquartiert, wo wirklich alle Stars untergebracht sind, ne? Das heißt, jeder kann sich darauf einstellen und weiß, wenn ich zu diesem Hotel gehe, dann werden da auch Paparazzis sein. Da war zum Beispiel auch Kim Kardashian drin, ne? Allein schon deswegen. Und da war halt so dieser Satz so von wegen, ey, so ein Chiago, der ist ja darum bemüht, dass man nicht weiß, wie er unter der Brille aussieht. Das heißt, wenn der da vor so ein Hotel vorfährt, und dieses Foto war ja direkt vor dem Hotel, man sieht ja auch hinten so den Pagen und so, ne? Und man sieht ja auch, wie Chiago gerade irgendwie seine Tasche aus dem Auto rausholt. Das heißt, wenn du da vorfährst, dann muss ja eigentlich so ein Chiago, der jetzt seit 3 Jahren erfolgreich seine Identität bewahrt hat, ne, und versteckt hat, der weiß ja mittlerweile, wo er seine Brille aufsetzen muss und wo nicht. Das heißt, irgendwo kann es halt gut sein, dass Chiago das auch drauf angelegt hat, aber er hat ja auch so in diesen Livestreams gesagt, so, ne, irgendwie ist halt alles auch geplant, aber wie es die Bild gemacht hat am Ende, ja, trotzdem richtige Bastarde, so ungefähr. Und ja, das heißt, irgendwie sind da dann wieder ein paar Fragezeichen. So, was hat Chiago eigentlich geplant? Werden wir überhaupt jemals rausfinden, was er geplant hat? Oder hat die Bild sozusagen seinen Plan gecrashed und es hat gar nicht mehr jetzt so einen, also ne, es kann gar nicht mehr irgendwann sozusagen dieser Plan aufgelöst werden. So. Und an sich bin ich auch noch überzeugt, dass halt Chiago einfach, ne, mit diesen Livestreams dann und da, wo er dann so ein bisschen das so drüber geredet hat, ja, eine Verwirrungstaktik einfach halt auch machen wollte, und es funktioniert ja auch einfach, ne, mit diesem, so, er hat ja dann richtig clever auch diesen Ausschnitt von Bild-Zeitung sozusagen genommen, da halt Baller hingeschrieben, Bild von Flo Wirtz reingemacht mit KI und so, und ja, mittlerweile weiß man gar nicht mehr, welches Bild zu sagen echt ist.
Ja, stimmt, das ist eigentlich voll der gute Punkt, muss man sagen. Vor allem ist er ja, glaube ich, auch mit der Brille raus, aber hat sie dann irgendwann abgesetzt. Es gibt ja so 2 Bilder, so 1 mit Brille und 1 ohne Brille, die aber beide so in derselben Szene sozusagen geschossen sind.
Ich kenne das und gar nicht mit Brille, das Foto, ja.
Okay. Ja, ich habe irgendwie auf TikTok war das voll oft so, dass man so, ne, so sieht Chiago ohne Brille aus, dann hat man so erst das eine gesehen und dann halt so das andere, wenn man so swiped. Aber
ich dachte, da wäre die Brille auch, also die wäre dann reingefotoshoppt quasi, glaube ich.
Nee, okay. Safe. Ja, okay. Nee, das sind so 2 Bilder. Aber warum ich das auch dachte, ich meine, guck mal, es kann ja sein, also das ist jetzt so übelste Vermutung, kann auch genauso gut nicht sein, aber so, es kann ja sein, dass der das wusste und es, ich meine, was ist denn eine krassere Promo, als dass die Bild-Zeitung dein Gesicht liegt, ja? Und im Idealfall kannst du sie sogar noch dafür verklagen, weil sie dein Bild auf die Titelseite drucken, obwohl du es ja eigentlich nicht machst. Das heißt, die Promo ist ja schon mal krass. Und eine zweite Sache, die jetzt wirklich nur sehr, sehr wilde Vermutung ist, es gibt so ein Modemagazin, das heißt Esquire. Und das ist so ein bisschen wie die GQ oder Vogue oder sowas in der Art, ne? So ein bisschen klein halt. Und Chiago ist ja auf dem Bild von der Bild-Zeitung, hat er ja so ganz prominent so eine Louis Vuitton-Tasche, so eine riesengroße, die er da so ins Auto setzt, ja. Und eine Woche später war er dann auf dem Cover von der Esquire für so ein Shooting so komplett in Louis Vuitton, also er hat so eine Louis Vuitton-Skibrille an, ein Louis Vuitton-Poloshirt und 2 Louis Vuitton-Taschen in seiner Hand, ja. Das heißt, da ist ja irgendwie Geld geflossen seitens Louis Vuitton an Chiago. Und wenn das Ganze irgendwie geplant war und man so Louis Vuitton sagen kann, so, naja, guck mal, wir machen das, ne, machen hier bei Esquire, aber wir werden auch noch so den übelsten Medienrummel machen, wie ich so eine Louis Vuitton-Tasche in so ein Auto setze und damit so mein Face-Reveal rauskommt oder sowas, weißt du? Also es könnte theoretisch so voll connected sein alles und am Ende gewinnt Chiago einfach krass, weil er kann theoretisch so die Bild-Zeitung anzeigen. Er hat einen übelsten Hype, weil jetzt alle darüber reden. Er hat nochmal voll viel Geld vielleicht von Louis Vuitton bekommen, wer weiß, ja. Es kann auch alles nur random Vermutung sein, aber so theoretisch könnte es geplant gewesen sein.
Ja, sehr, sehr interessanter Guess auf jeden Fall. Ja, kein Plan. Ich bin echt gespannt, ob wir da irgendwann noch, also ob es dann irgendwann die Auflösung geben wird. Wer weiß halt, vielleicht auch wird das nochmal in einem Musikvideo aufgegriffen oder so. Wer weiß, was da so auf lange Hand geplant wurde. Aber ja, du hast vollkommen recht, ne? Es interessiert halt einfach übelst die Öffentlichkeit. Also lang nicht mehr einen Beitrag auf Insta gehabt, der so abging wie unser Chiago-Beitrag, irgendwie über 300.000 Konten erreicht. Ja, Mann, also ja, vielleicht alles auf lange Hand geplant, aber irgendwas scheint, glaube ich, denke ich, schon schiefgegangen zu sein, oder? Chiago nimmt uns halt echt alle hops und es geht eher in die Richtung, wie du es dann vermutest gerade. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Song, ganz andere Richtung von Musik. Kianosch, lange nicht mehr im Podcast dabei gehabt, jetzt aber ein Album released und wir haben den Song Doktor mit dabei, der eben auch in der Deutsche Brand Neu Playlist sich vorgefunden hat. Es gibt aber nicht nochmal ein extra Video dazu. Er hat nämlich eine Woche vorher schon ein anderes Musikvideo rausgehauen. Aber ja, wir hören mal rein und sprechen gleich ein bisschen mehr über Kianosch.
Wie sollen wir die Schmerzen lindern, wenn wir miteinander so reden, als wären wir schwer behindert? Woher das Para, woher die Karre, woher die Taschen? Sie denken, wir sind kriminell. Woher das alles, das war mal einmal, aber egal. egal, denn du vergisst ziemlich schnell. Ich hab dir doch gesagt, ich bin bald weg. Was hast du denn gedacht? Ich geb mir den Scheißdreck. Ich hab Gott gefragt und das ist hier mein Test. Mir ist scheißegal, wo du bist, was du denkst. Hab dir doch gesagt, ich bin bald weg. Was gibt es zu reden? Ich will nur raus. Ist mir scheißegal, was du von mir denkst. Viel zu viel Probleme, doch ich halt das auf.
Yes, Kianosch mit Doktor aus seinem neuen Album Szenario 2. Es ist der zweite Teil von Szenario, seinem ersten Solo-Studio-Album, damals über Life is Pain. Damit ist er auch auf Platz 14 in den Charts gegangen, hatte dann ultra die erfolgreiche Zeit auch mit den Collabo-Alben mit PA Sports. Und in den letzten Jahren war dann die Musik, wenn man sich auch so Chartplatzierung anschaut, nicht mehr ganz so erfolgreich von Kianosch. Und bei uns beiden im Podcast war, glaube ich, wir hatten durch Deutsche Plus quasi auch so dieses Life is Pain Camp überhaupt erst richtig für uns entdeckt, so, ne? Also, dass wir sowohl Kianosch als auch PA Sports gefeiert haben musikalisch. Aber es ist halt auch leider so gewesen, dass Kianosch in den letzten Jahren immer wieder durch so, ja, auch schon unangenehme Äußerungen in Livestreams aufgefallen ist. Also gerade so ein bisschen halt in diese Schwurbelrichtung und so. Da war schon manchmal echt sehr viel Bullshit dabei. Und ich habe dadurch aber auch ein bisschen so, ne, im wahrsten Sinne des Wortes so abgeschaltet und habe nicht mehr die Musik gehört und auch gar nicht mehr so krass verfolgt, was er denn für Sachen rausbringt und dadurch aber auch vergessen, wie stark, also was er für ein krasses musikalisches Talent auch einfach hat, ne, weil deswegen haben wir ihn ja auch damals halt gefeiert, 2020, 2021, als wir so mit dem Podcast angefangen haben. Und da gibt's ja mega viel Musik auch von noch früher, ne, wo echt krasse Sachen mit dabei sind. Und jetzt das erste Mal seit langem mal wieder ein bisschen mehr mit Kianosch auseinandergesetzt, mit seiner Musik. Und hey, ich finde das Lied gut. Ich habe mir auch das Lied angehört, was letzte Woche rauskam. Und ja, man, also ich finde, man hat gerade einfach gehört, Kianosch, der kann krass rappen, der kann auch melodische Hooks machen. Ja, ich feiere das. Ich feiere das. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ey, ich muss dir vollkommen recht geben. Ich finde allein auch den Ausschnitt, den man jetzt gehört hat, der war ja so geil irgendwie. Er hat auch die Hook so krass umgesetzt. Und was auch sehr spannend ist, muss man sagen, das Ding ist anscheinend komplett von Kianosch produziert. Also, ne, wo wir eben noch über Drumler und andere Produzenten gesprochen haben, hat das anscheinend wirklich Kianosch in Eigenarbeit produziert. Kommt später noch ein Track, wo das der Fall ist. Aber das ist halt relativ krass, finde ich. Und das zeigt dann ja auch, wie sehr er so seine Vision umsetzen konnte. Und wenn das das Ergebnis seiner Vision ist, dann Hut ab. Das hört sich echt geil an. Und das mit diesem selber produzieren, das habe ich auch schon im Intro erwähnt, das geht sogar noch einen Schritt weiter und das fand ich so mega sympathisch. Und zwar hat er jetzt zu einer anderen Single, Television 2 heißt das, also auch sowas wie der zweite Teil, ne, von einem Song sozusagen, hat er dazu ein Video gemacht und das Video ist so richtig, richtig krass animiert. Also er steht dann in so einer Ruine, in so einer kaputten Stadt und da brennt es um ihn drumherum, alles nur so Trümmer und sowas, ja. Also crazy animiert. Und dann gab es dazu eben so ein Behind-the-Scenes-Video, wie Kianosch selber in so einem kleinen Zimmer, vielleicht irgendwo bei Life is Pain im Studio oder was weiß ich, wo, in so einem kleinen Zimmer so selber so ein Greenscreen montiert und den dann da so runterzieht, sich da vorstellt, das Video aufnimmt und dann er selber am Computer sitzt und mit so einem Programm Unreal Engine irgendwie da so Sachen reinbaut und so zeigt, ja, guck mal, so kannst du dann so ein Auto da reinmachen und hier irgendwie so einen Stein und so Feuer und sowas, ja. Und denkst dir so, Alter, was geht? Was ist das für ein kreativer Ansatz? So der Artist selber, der sich so selber produziert, sich selber so ein Greenscreen einbaut, selber so dieses Video erstellt mit so Flammen hinten dran und sowas, ja. So voll gestört, also komplett, also hat mich wirklich sehr beeindruckt, muss man sagen. Er hatte tatsächlich noch ein bisschen Hilfe im Sinne von, da war noch jemand anderes dabei, der anscheinend so Experte war mit dem Programm, aber einfach diesen Ansporn zu haben und zu sagen, ich mache das selber jetzt, ich mache das so, wie ich das will sozusagen, ist krass und ich glaube, das werden wir auch echt häufiger in Zukunft sehen. Ich habe jetzt auch vom OMR-Festival so ein ganz spannendes Interview gesehen von dem Gründer von About You und der hat zum Beispiel erzählt, früher haben die sehr, sehr viel Geld ausgegeben für so Fotoshootings, zum Beispiel in Paris, in London und so weiter. Ja, die haben irgendwie sowas wie so eine, keine Ahnung, so Londoner Woche oder irgendwie sowas, ja. Und dann machen sie immer so krass Shootings, schöne Bilder, teure Models, die da hinkommen, teure Fotografen, Nachbearbeitung, Set-Mieten und so weiter. Und mittlerweile, und natürlich hinfliegen nach London und sowas, das kostet ja alles sau viel Geld. Und jetzt machen die das einfach alles mit AI. Also die gehen zu so einem Typen und also hat er jetzt so erzählt, hat so gemeint, ey, wir gehen zu so einem AI, Artists und sagen dem, ey, die sollen die Klamotten anhaben, die sollen so aussehen, die sollen vor dieser Kulisse sein und es dauert ungefähr so einen Tag, so, dann kannst du Stundenlohn ausrechnen, was es kostet, diesen einen AI-Artist zu bezahlen im Vergleich zu dem kompletten Prozess. Und ich glaube, das werden wir auch immer, immer häufiger im Deutschrap sehen. Also hoffentlich dann mehr Musikvideos, aber wahrscheinlich dann sehr stark so durch AI und diese ganzen Effekte, weil es halt bald sehr einfach möglich sein wird.
Yes, das habe ich auch gehört, dass anscheinend Mr. Beast da auch irgendwie ein Vortrag bei der OMR war von jemand, der da mit im Team steckt oder so. Und da eben auch gesagt hat, dass die Thumbnails halt auch, dass da halt KI mega mithilft einfach, ne? Weil man da jetzt einfach dann, je nachdem passend zum Video, einen guten Gesichtsausdruck halt machen kann und nicht nochmal neu irgendwas shooten muss dafür. Auch bei Kianosch, ich bin jetzt gespannt, wie das Ding jetzt auch charten wird. Ich kann gerade gar nicht richtig einschätzen, wie so die Aufmerksamkeit insgesamt so auf den Artist ist, weil der hatte wirklich mehrere erfolgreiche Jahre, wo er wirklich regelmäßig in die Top 10 gegangen ist. Dann haben ihn, glaube ich, halt viele auch so wahrgenommen, wie ich das halt vorhin gesagt habe und dann deswegen halt auch ein bisschen abgeschaltet. Ich muss aber auch trotzdem sagen, obwohl es echt so Aussagen gab, so von Kianosch und Livestream, die ich halt wirklich, also überhaupt nicht unterstreichen kann, kam er mir insgesamt trotzdem aber immer noch sympathisch rüber, weißt du? Also jetzt nicht so irgendwie wie, keine Ahnung, die Schwurbler, die du da halt bei einer Spiegel-TV-Doku so siehst, wo du wirklich so denkst, so ey, da ist gar keine Lust drauf, sondern so ein Kianosch, man kann sich mit dem unterhalten insgesamt, ne? Und auch einen PA Sports zum Beispiel hat ja, glaube ich, dann auch manchmal öffentlich in einem Livestream hatten die so Meinungsverschiedenheiten einfach, ne? Weil der PA Sports ist ja auch Life is Pain, Label-Boss und so und ich hatte auch wirklich eine Zeit lang gedacht, ey, keine Ahnung, also ich kann mir irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass Kianosch jetzt noch lange bei dem Label ist, weil so viel gerade in die Öffentlichkeit nach draußen getragen wird und man dann auch mitbekommen hat, okay, da gibt's Meinungsverschiedenheiten, aber deswegen auch Respekt an die beiden, dass die sich anscheinend ja so sehr zu schätzen wissen, dass man nicht deswegen eine Zusammenarbeit beendet hat, sondern da halt auch diese schwierigen Phasen durchgegangen ist und sich gegenseitig den Respekt gezeigt hat und auch wenn es mal ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen ist, hat man das danach auch immer wieder klargestellt und gesagt hat, ey, wir sind beides erwachsene Männer, wir wissen, was wir sozusagen, ne, was man an dem anderen hat in der Freundschaft, aber trotzdem muss man nicht hinter allem stehen, was die andere Person sagt, so. Und das spricht schon auch einfach für die beiden als Charakter, finde ich. Und jetzt hatten ja neulich auch wieder einen Song zusammen, ne? Also auf dem Album sind auch gar keine Features drauf, aber ein Lied mit PA Sports und Yakari und das ging auch streamingmäßig jetzt eigentlich ganz gut ab, also konnte schon was reißen.
Ja, und ich meine, einerseits, also das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit diesen Äußerungen und so weiter, teilweise nimmt er sich jetzt auch selber damit so ein bisschen auf die Schippe und spielt es deswegen ganz gut. Er hat zum Beispiel jetzt so ein großes Streaming-Format und lädt immer davon an die Highlights auf YouTube hoch, die dann unter verschiedenen Formatnamen rauskommen, zum Beispiel Real Talk und ein anderes Format, was so sein Bestes ist sozusagen, das heißt halt so mies recherchiert. Und das war ja dann in diesem einen Meme, wo er so meinte, so er hat mies recherchiert, er ist ein kleiner Hacker und sowas. Und das ist halt, wie du halt richtigerweise damit umgehst. Und umgekehrt muss man aber auch sagen, also da ist natürlich krass was hängen geblieben. Wenn du dir jetzt ein Kianosch Musikvideo anschaust oder auch zum Beispiel einfach so, ne, so ein Standbild, jetzt zum Beispiel bei dem Song ist jetzt kein Musikvideo dabei, wo ja nicht mal im Song wirklich irgendwelche politischen Themen aufgegriffen werden oder irgendwelche Statements oder so, dann sind ja trotzdem die Kommentarspalten immer voll mit so, ah, endlich mal einer, der die da oben wachrüttelt und einer, der Einzige, der im Deutschrap noch die Wahrheit sagt und sowas. Ja, was ist ja vollkommen okay, ne? Aber so, ich glaube, er nimmt halt, also ich glaube, diese Gruppe, die durch solche Sachen halt angesprochen werden, sind auch relativ viele und die nimmt er halt irgendwie alle dadurch mit. Also so schlecht ist es vielleicht gar nicht für ihn, keine Ahnung. Also er hat halt jetzt irgendwie so, ne, einerseits, er macht es ganz gut mit seinem Format, andererseits ist am Ende auch egal, wenn dadurch viele Leute ihn hören. Er hat über 1 Million monatliche Hörer, also sieht an sich nicht schlecht aus. Und ja, es ist halt echt so ein bisschen getrennt jetzt dadurch. Also wir hatten ja heute 2 Artists von Life is Pain im Podcast. Einerseits 40, ganz anderer Vibe, ne? Und dann Kianosch, der jetzt ein Album rausgebracht hat, wo er auch nur 2 Leute gefeatured hat, nur ein PA, nur ein Yakari, also wie so die andere Ecke vom Label sozusagen, also die haben kaum Berührungspunkte. Bei Yakari frage ich mich auch schon ganze Zeit, wann man mal wieder was von ihm hört. Ich habe da echt so ein paar Gerüchte gehört, dass es dem nicht gut geht, so ein bisschen auf so Drugs bezogen, aber es sind nur harte Gerüchte, keine Ahnung, bisher noch keine Äußerung, keine offizielle Äußerung bekommen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an mit den ganz großen Namen und zwar Bushido. Shido hat ja jetzt, es gab einerseits diesen Carpi-Diss und dann kam nach etwas längerer Zeit kam dann so die erste richtige Single, Burj Khalifa, haben wir ja schon drüber gesprochen, war, glaube ich, so, wenn ich es zusammenfassen sollte, ne, so ein bisschen, ja, nicht ganz so glaubwürdig, die Lines, weil, ne, wenn er Angst, den Leuten Angst macht, aber gar nicht, man kennt ja sein Leben durch die ganzen Dokus, ne, und jetzt kam ein Song raus, der heißt Herrschaft, geht in eine andere Richtung, weil ich es eben bei Kianush gesagt habe, lese ich hier auch mal den offiziellen Titel von YouTube vor, und zwar Bushido, Herrschaft, produziert bei Bushido, also auch selber produziert, und jetzt hören wir erstmal rein.
Jeder Pressestand ist zu an zweiter Stelle, was du nicht einsiehst, yeah. Endlich frei verbrennen die Reisepässe. Kündige Singles an und ganz Berlin hat Leichenblässe. Ich lass paar Tausend in der Dubai Mall und hoff, dass ich den einen treffe. Und bis dahin spar ich meine Kräfte. Deutsche Rapper sind jetzt härter denn je. Lad mich ein ins Café und serviere mir Tee. Ich war der Erste in dem CL63 Coupé. King Bushido, die Legende, die lebt, yeah. Sie denken ernsthaft, ich kämpfe 45 Jahren um die Herrschaft. Mein größter Feind ist nicht Berlin, sondern die Schwerkraft. All die Millionen auf dem Rücken, meine Krone auf dem Kopf glänzt immer noch.
Yes, Bushido mit seinem neuen Track Herrschaft. Es geht in eine bisschen andere Richtung, muss man sagen, als jetzt der letzte Song, der wirklich einfach richtig hart rumgeschossen wurde. Trotzdem finde ich es schwierig. Ich weiß nicht, ich habe jetzt die letzten Wochen auch wieder sehr viel so alte Bushido-Sachen gehört und war echt hyped auf den Track und dachte so, oh, vielleicht kommt jetzt irgendwie was so ein bisschen in die Richtung geht wie Papa oder Für immer jung oder sowas, ne, keine Ahnung, irgendwie sowas, was auch so fit geht jetzt mit seinem neuen Image, ja. Aber ich muss sagen, hier, was mich sehr stört, ist so einerseits, ich finde die Parts einfach nicht so aussagekräftig. Es ist so gerappt wie so Statement-Lines, aber da bleibt kaum ein Statement hängen, ne, wenn man sich mal so zurückerinnert an so, ja, weiß ich nicht, so die krassen Songs von einem Shindy oder sowas, wo jeder so irgendwie diese witzigen Parts mitrappen kann, da ist jetzt hier gar nicht das gegeben. Und dazu kommt noch, dass auch das Thema einfach so ein bisschen langweilig ist, finde ich. Also im Refrain rappt er ja, sie denken ernsthaft, ich kämpfe mit 45 Jahren um die Herrschaft, mein größter Feind ist nicht Berlin, sondern die Schwerkraft, so. Okay, aber was ist das für eine Aussage? Also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde overall, ich war sehr hyped da drauf, aber bin dann doch bisschen enttäuscht von dem, was rauskam, und gar nicht mal so wie letztes Mal, wo ich über diese Sinan G-Parts krass lachen musste und ich fand es eigentlich geil, dass er so hart die Leute namentlich disst, dann vor allem im zweiten Part, wo da nicht mehr so viel Selbstinszenierung dann da war, sondern dass er wirklich die Leute gedisst hat. Und hier ist es einfach alles so ein bisschen schwächer, finde ich. Alles, ja, sehr, sehr aussagekräftig, wenn es überhaupt ein Wort ist.
Ja, was mir halt so als erstes irgendwie aufgefallen ist, und das wurde dann auch durch die Kommentare bestätigt, dass mir irgendwie die Soundqualität insgesamt nicht so gut gefällt. Und die Kritik ist schon mal aufgekommen, so im Rahmen der Promophase von Sonny Black 2, und da wurde ja dann auch nochmal alles irgendwie ein bisschen umgekrempelt und so. Und ja, mich stört einfach, das finde ich, Bushidos Stimme, die ja eigentlich richtig mächtig ist und gut ist und echt eine geile Rapperstimme, eine der geilsten Rapperstimmen, die wir überhaupt haben, so in Deutschland, finde ich, kommt nicht so geil rüber. Und das war halt in den letzten Jahren immer mal wieder so der Fall, dass die Stimme irgendwie so ein bisschen schwächer klang, als man das eigentlich gewohnt ist, oder dass man so dachte, ey, mit so ein bisschen mehr Power könnte man das eigentlich noch geiler machen. Deswegen irgendwas, ich bin halt null Experte, was so Audio-Producen angeht, aber irgendwas stimmt da und stört mich halt, wo ich so denke, ey, weiß nicht genau, das hätte man, glaube ich, besser hinbekommen. Und ich musste jetzt auch so ein bisschen dran denken dann, eigentlich durch ein Video von Jan Böhmermann, der ja so im Neo-Magazin Royal sehr kritisch über so Vapes und dass das halt auch von der Rap-Industrie so gepusht wird, gesprochen hat. Und da gab es irgendwie auch einen kleinen Seitenhieb an Bushido, und es wurde so ein Ausschnitt aus Bushidos Doku gezeigt, wo eben Bushido da auch dann auch in einem Hotel zwischen Matratzen irgendwie aufnimmt oder in so einem Schrank oder irgendwie sowas. Und da wurde auch der Produzent Sias gezeigt, ne, der ja auch mit Asche rumhängt, und wo es ja so die Streitereien zwischen Bushido und Sias gab, auch öffentlich. Ich hatte da neulich vor ein paar Wochen mal ein bisschen länger im Podcast drüber gesprochen. Und dadurch ist mir jetzt auch wieder eingefallen, dass ja diese Produktion, also dass Sias, Bushido, Orkan Che, dass die da in Asien unterwegs waren, das ist ja auch für dieses Album jetzt. Also da sind ja, glaube ich, Songs entstanden, die halt jetzt released werden. Und ey, weiß nicht ganz genau, ob das dann vielleicht die Qualität ist, wenn man innerhalb von Matratzen rappt. Aber andererseits habe ich das auch schon häufig bei Rappern gesehen, dass die einfach random in einem Hotel aufgenommen haben und jetzt halt nicht in einem professionellen Musikstudio. Weiß nicht ganz genau, woran das dann liegt oder ob man da hätte mehr im Nachhinein machen können oder ob das auch beabsichtigt ist, so dass das so rauskommt, weil Bushido ist ja an sich auch schon einfach ein Profi, so dass ich nicht denke, dass der es einfach so raus hat. Aber ja, das hat mich einfach schon gestört und dann halt auch, man hat es jetzt gar nicht in dem Ausschnitt, den wir jetzt mit im Podcast hatten, hat man es gar nicht ganz rausgekommen, aber die Reimstruktur ist ja mega auffällig in diesem Song. Und mir gefällt es nicht so. Also es ist halt nicht immer, dass so das letzte Wort sich reimt, sondern halt immer sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde, es kommt einfach nicht so geil rüber und ist an manchen Stellen, glaube ich, zu verkopft. Also an sich ein geiler Ansatz, weil man mal was anderes macht, aber für mich irgendwie zu verkopft und dann doch zu unpassend auch, und auch manche Lines, auch manche Reime einfach ein bisschen schwach.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Hab auch gelesen, dass andere Leute das kritisiert haben und dann wiederum Leute kommentiert haben mit so, ey, das ist halt so ein Blablabla-Reim, irgendwas, was es halt gibt. Aber ich fühle das auch ehrlicherweise, ich fühle das echt nicht. Und für mich hört sich das so ein bisschen an, als ob man einfach in einen Reim sowas reingeschoben hat, was da nicht hingehört. Zum Beispiel so an einer Stelle, da rappt er, bringe ich Essen auf den Tisch, haben sie Papa lieb, laufen durch Berlin aus Angst vor Rache mit der Kappe tief. Und ich weiß, es sind so mehrere Stellen, wo ich so dachte, so hä, das war jetzt gerade aber relativ lang, was der da so reingeschoben hat, so diesen Laufen durch Berlin aus Angst vor Rache. Also keine Ahnung, irgendwie so, mir sind die Reime auch negativ aufgefallen, muss ich sagen. Ja, echt schade eigentlich, wenn man das bedenkt, ne? Vor allem Box ist schon komplett ausverkauft oder alle Bundles, die er da so hatte irgendwie, und jetzt released er gerade sowas. Ja, hätte auch irgendwie anders sein können. Also, und ich muss auch sagen, beim Video auch da, ich finde es so komisch, das ist ja Orkan Che Video natürlich, ja, und alles gut an den Aufnahmen und sowas, aber ich finde, das Video ist auch so langweilig, also man sieht ja nur Bushido in so Aufnahmen, die man gefühlt schon tausendmal gesehen hat, wo er irgendwie durch Japan oder ich weiß nicht, wo der ist, oder Tokio, keine Ahnung, irgendwie läuft und er ist halt in so einer kleinen Straße, es ist dunkel drumherum und dann sieht man einmal laufen, einmal stehen, einmal Nahaufnahmen, einmal fern, aber so immer das Gleiche, es passiert so gar nichts, also er hat nicht mal ein Auto oder sowas, womit er fährt oder wovor er steht, sondern einfach nur, wie er steht halt. Und ja.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil das ist mir auch, ich bin da gar nicht selbst so richtig drauf gekommen, aber so vor ein paar Wochen, kurz bevor Burj Khalifa rauskam, hatte ich mir irgendwie ein Video von Marvin California angeschaut und der hatte irgendwie gesagt, so, ey, ich habe mit Orkan auch gesprochen und Orkan hat angekündigt, Burj Khalifa Video kommt raus und er bringt da auch ein paar besondere Elemente mit rein, da es anscheinend von Fans Kritik gab, dass die Videos immer ähnlich sind und gleich sind. Und seitdem achte ich halt genauer drauf. Und bei dem Video ist es mir jetzt zum ersten Mal halt selbst richtig negativ aufgefallen, dass ich so das Gefühl hatte, so ey, was du gerade schon beschrieben hast, ne, dass man irgendwie häufig Bushido irgendwo langlaufen sieht und das sind echt so Szenen, die erinnern mich irgendwie sogar an die Mephisto-Promo-Phase. Die ist mittlerweile 6 Jahre her und danach kamen noch CCN4 und Sonny Black 2. Und jetzt besonders bei dem Video, finde ich, ist es nicht so, dass man irgendwann so denkt, so, ah, und das war das Video zur Herrschaft von Bushido. Und das ist ja eigentlich das Geilste, was es gibt, sozusagen, wenn man so direkt an irgendwas denkt und so, ja, Mann, da habe ich ein Bild im Kopf. Das, ne, so, ich meine, zum Beispiel Dark Knight Video, Diss-Track gegen Kapi fand ich gut gemacht. Und wenn man früher an die EGJ-Zeit denkt, ne, da gibt's ja schon Videos, wo man so direkt irgendwie im Kopf hat, ja, Mann, das ist es. Und vielleicht ist es halt auch eine Bushido und Orkan Che, die arbeiten ja jetzt auch schon ewig zusammen, ne? Also das war ja, glaube ich, schon zu Black Friday-Zeiten haben die zusammen gearbeitet. Und vielleicht ist es dann aber halt nach so einer langen Zeit auch einfach besser, wenn sich der Artist nochmal so einen neuen Videoproduzenten sucht, weil das ist ja genau das gleiche, ob jetzt Audioproducer, Videoproducer oder so oder egal in welcher Zusammenarbeit, manchmal braucht man irgendwie was Neues, um nochmal einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Da sind mir so die Gedanken auch so durch den Kopf gegangen bei der Sache. Also insgesamt auch muss ich sagen, hätte ich nicht bei dem Lied gedacht, dass das jetzt unbedingt so eine Single werden müsste. Find Hook geht mir sogar gut rein, aber Burj Khalifa habe ich echt da viel, viel, viel mehr gefeiert irgendwie. Und ich denke jetzt vor Release am 30. Mai kommt das Album raus. Denke ich, wird es dann noch ein drittes Video geben. Also wahrscheinlich jetzt nicht den kommenden Freitag, aber dann halt passend zum Release, kann ich mir vorstellen.
Ja genau, und wegen dem Release habe ich jetzt auch nochmal eine Sache mir nochmal angeguckt. Der hat ja dazu so ein Video gemacht, wann dann das Album rauskommt, was in der Deluxe-Box drin ist. Da ist ja sowas wie so eine goldene Schallplatte drin, dieser Award, die das quasi 1:1 so gebaut sein soll, wie eine echte Gold- oder Platinplatte. Und in dem Video erklärt er dann aber auch noch, dass nach dem Album noch eine EP kommt mit 5 exklusiven Songs. Und diese EP wird es dann allerdings nur auf RTL Plus geben. Also die kann man eben nirgendwo anders hören, was auch wieder so ein bisschen komischer Move ist. Und ich erzähle es eigentlich nur, weil so eine ähnliche Thematik sprechen wir gleich bei unserem nächsten Künstler an, mit so ein bisschen verwirrenden Promoplan, Albumkonzept und sowas. Bevor wir da hinkommen, an der Stelle, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr es genießt, die neuesten, wichtigsten Releases so zusammengefasst zu bekommen mit ein bisschen Hintergrundinfos, natürlich auch die wichtigsten Nachrichten, Gossip und so weiter, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt, egal ob auf Apple Podcasts oder auf Spotify, immer Sterne hinterlassen und das freut uns sehr. Und natürlich auch, wenn ihr dem Podcast folgt, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir schon zu unserem letzten Song für heute. Ich hatte es eben schon angekündigt, und zwar Asche zusammen mit Kollega. Asche hat ein neues Album rausgehauen. Was für ein Album, also was für ein umfangreiches Album. Dazu gleich mehr. Dazu gab es nochmal die Single-Auskopplung Rolling Stones. Und wir hören mal rein. Flex ins Mugshot-Profil. Wicked Daily Stress. Auf jeden Tag raus in der Kevlar-West. Let me rest. Wenn ich sterbe, dann rest in Cash. Viel zu viel Bad Energy. Rolling Stones auf dem Weg zu der Mio. Taxila im Bett von KT. Heute 1 früher 0. Ich start grad, Bro, viel zu viel Kondition. Chill am Parkplatz und ich seh die Stars in dem Ghost. Wenn die Gun poppt, dann kill ich sie für die Bros. Wir sind Rolling Stones.
Yes! Asche hat jetzt am Freitag sein neues Album Lang lebe Asche rausgebracht, was jetzt auch verschoben wurde. Jetzt ist es auf jeden Fall da. Und passend dazu gab es nochmal ein Musikvideo, eine Single-Auskopplung, und zwar zu dem Track Rolling Stones mit Kollega. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle diesen Drill-Vibe gar nicht. Und auch bei den Artists irgendwie habe ich mit was komplett anderem gerechnet, als jetzt irgendwie Kollega auf Drill und dann Asche in der Hook als Gesang. Also kein Plan. Finde manchmal ist halt auch einfach der erste Eindruck wichtig. Und ich muss sagen, ne, in der Zeit, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, dann wäre das halt echt ein Song gewesen, den ich nicht zu Ende gehört hätte, weil ich es einfach nicht fühle. Und durch den Podcast natürlich, man hört diese Songs öfter und irgendwann denkt man auch so, ja, okay, geht schon klar, aber weiß nicht genau. Ich finde, sowohl Asche als auch Kollega mittlerweile, finde ich, haben einfach so krasse Stimmen, aber ich brauche so ein Lied, brauche ich von den beiden nicht.
Krass. So schlimm finde ich es gar nicht. Also ich muss sagen, ich finde, die Hook geht einem sogar ganz gut rein, aber auch hier, ja, es ist auf keinen Fall mein Lieblingslied. Vor allem ist es, finde ich, eins der schlechtesten Lieder, die die beiden zusammen haben. Ich finde es grundsätzlich gut, dass die auch mal was Neues ausprobieren. Und ich finde sogar, dieser etwas modernere Touch passt auch zu denen. Und sie hätten das Ganze meistern können. Aber weiß auch so ein bisschen, was du meinst. Und ich finde zum Beispiel auch den Kollega-Part wirklich sehr, sehr schwach. Also dafür, dass Kollega jetzt mal wieder was von sich hören lässt. Videoauskopplung zu dem Album und, ja. Da ist kein Gespitte dabei, da ist kein Double Time dabei, da sind gar keine Wie-Vergleiche drin, was man ja am liebsten hören will von Kollega. Und auch so eine Atmosphäre, wie zum Beispiel bei Du bist Boss, auch das ist hier nicht ganz gegeben. Deswegen, ich muss sagen, ich finde gar nicht so, ne, ich finde Asche-Part gar nicht schlecht, ich finde, die Hook geht mir sogar rein, aber ich finde, der Kollega-Part ist relativ schwach und deswegen ist es so ein bisschen verspieltes Potenzial. Man muss allerdings der Vollständigkeit halber auch sagen, falls einem jetzt diese Zusammenarbeit mit Kollega nicht so gefällt, auf dem Album sind insgesamt 10 Features von den beiden drauf. Also man hat noch 9 andere Optionen, wenn man die irgendwie zusammen hören will. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zu dem nächsten Punkt. Und zwar hat Asche wirklich ein krankes Album rausgehauen, was die reine Spielzeit angeht. Und zwar geht das Album insgesamt 1 Stunde und 40 Minuten. Und da hat auch einer kommentiert auf YouTube, das ist relativ weit oben von den Top-Kommentaren irgendwie, das ist so ungefähr 3 Rapper-Alben. Und das kann man sogar fast wörtlich nehmen, weil zum Beispiel Noah von auch von Bamboo Artist, ne, der hat jetzt sein Album released, das geht jetzt 26 Minuten. insgesamt Spielzeit und Kianosch, haben wir auch vorhin reingehört, der hat zum Beispiel 51 Minuten, also auch schon deutlich mehr, muss man sagen. Kianosch hat auch ein umfangreiches Album. Und auf diese 51 Minuten kommt jetzt einfach Asche mit 1 Stunde 40, 35 Songs. Also komplett gestört. Und dann gibt's eben noch eine extra Edition. Also das, was ich jetzt sage, ist nicht inkludiert in diesen 35 Songs, 1 Stunde 40. Es gibt da noch die Langlebe Asche Infinity Version, wo nochmal 32 Minuten on top kommen. Komplett gestört erstmal, wenn man so diese Zahlen hört, ja. Und dann muss man aber auch ehrlicherweise sagen, also er hat jetzt zum Beispiel auch da Songs mit drauf, die wirklich schon sehr alt sind. Also ich glaube, Rap wieder hart oder Dead President, den hatten wir zum Beispiel mit im Podcast, mit auch zusammen mit Kollega, der ist irgendwie 7, 8 Monate alt und ist jetzt auch wieder mit da drauf. Und das ist so ein bisschen diese zweite Sichtweise. Also es ist so ein bisschen das Feedback zu dem Album ist ein bisschen zwiegespalten, kann man sagen. Die einen feiern es halt krass ab, dass so viele Songs drauf sind, das Album so lange geht. Und die anderen kritisieren aber ein bisschen, wie chaotisch diese komplette Promophase war und auch das Albumkonzept und der Aufbau von dem Album. Und ich habe hier ein Reddit-Thread gelesen, wo der Verfasser das eigentlich sehr gut zusammengefasst hat. Das ist ein bisschen längeres Kommentar, aber ich will es mal vorlesen, weil dann wird klar, es sind so viele Sachen, die bei dem Album so weird waren, und ich finde, dieser Kommentar fasst es so perfekt zusammen. Und zwar: habe gestern das erste Mal in Langlebe Asche Album gehört und durchaus einiges erwartet und wurde völlig verwirrt zurückgelassen. Dieses Album ist genauso wirr wie die Promophase. Das fängt schon an bei der Albumstruktur. Die Tracks sind einfach völlig willkürlich zusammengewürfelt. Es gibt nicht mal ansatzweise einen roten Faden, was ja okay ist, aber es umso seltsamer macht, dass das Album eine Side A und Side B hat, obwohl beide gleichermaßen gemischt sind. Auf Asches Webseite wird das versucht, damit zu erklären, dass auf Side A die Brecher-Tracks sind und auf Side B die eher experimentellen. Aber das ist völliger Unsinn, da auf A jede Menge stilistisch unpassender Drill-Songs sind und dafür zum Beispiel Rap wieder hart auf B. Anstatt dass man einfach ein langes Album macht, was durchgehend chaotisch ist, oder Gott bewahre, die Tracks wirklich mal vernünftig sortiert, damit der Boxkäufer nicht 10 Stunden überlegen muss, welche CD er jetzt für den und den Mut einlegen will, macht man es damit noch schlimmer. Die Feind von jedem 3-EP, das, by the way, jetzt von mir ein kleiner Einschub, das ist quasi in der Box noch so ein extra Goodie, was da mit drin war, so ein Boxinhalt, da ist noch so eine EP mit dabei, Feind von jedem 3-EP, so, jetzt geht's weiter. Die Feind von jedem 3-EP ist ein völliger Witz. 2 neue Songs und ansonsten nur X-Massaker-Tracks. Da hätte man die 2 Songs auch einfach noch zu sich aufs Hauptalbum packen können. Frechheit, das den Boxkäufern als vollwertigen Inhalt zu präsentieren. Die Anime-EP, auch ein weiterer Boxinhalt, ist überhaupt nicht mein Film, aber wenigstens mal konsistent im selben Stil. Und dann gibt's noch das komplette Infinity-Album, was einfach nochmal ein ganzes Album ist und unabhängig von dem Hauptalbum ist. Was zum Fick? Und an der Stelle höre ich mal auf, dieses Kommentar weiter vorzulesen. Es geht dann auch weiter mit anderen Sachen, zum Beispiel, dass manche Disses zensiert sind und andere nicht, wo vermutet wird, dass da das Label mit eingegriffen hat, die zum Beispiel sagen, hey, wenn ihr Leute disst, die bei uns beim Label, bei Groove Attack sind, dann müssen die zensiert werden, und die nicht beim Label sind, die nicht, also auch sowas ganz Wirres irgendwie. Aber ihr merkt schon, also was geht da bitte ab? Also diese Anzahl an Songs, dann diese alten Songs, diese neuen Songs, dann auch so ein komplett anderes Album, Infinity, dann sind 2 EPs dabei als Boxinhalt und so, der Aufbau komplett durcheinander, und ey, ich hab's auch echt nicht gecheckt. Also ich will gar nicht so das jetzt so krass werten, weil ich finde, lieber habe ich eigentlich 35 Songs als weniger, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass, wenn Asche das ein bisschen reduziert hätte, ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht hätte, dann wäre es vielleicht ein klareres Album geworden, was auch ein bisschen mehr so in den Köpfen hängen bleibt, was es ist, als dass man jetzt so viel auf einmal raushaut.
Also um da vielleicht nochmal ergänzend zu sagen, weil es kann sein, dass es jetzt falsch rübergekommen ist, diese 1 Stunde 40 Minuten, wovon du sprichst, da sind auch schon die EPs mit drin inkludiert. Also das ist die Zahl, die man angezeigt bekommt auf Spotify. Und auf Spotify hat er eben dieses Langlebe Asche Album als 1 quasi dann hochgeladen. Also da ist dann Disc 1, Disc 2, Disc 3, Disc 4 drauf, und eben Disc 3 und Disc 4 sind schon die EPs, die du auch vorgelesen hast, ne? Feind von jedem 3 und hier diese Anime-EP. So, das hätte er halt auch bei Spotify ein bisschen anders nochmal gliedern können. Dann wäre halt jede EP einzeln gewesen. Man hätte halt nicht dieses 1:40 direkt halt auf einen Schlag. Aber genau, dieses Infinity-Album kommt dann halt noch dazu.
Genau.
Also das ist eben nicht auf Spotify mit drauf. Ich glaube, insgesamt ist das halt so ein bisschen jetzt so historisch gewachsen auch, weil dieses Album halt schon hätte viel früher rauskommen sollen. Dann durch private Umstände musste er das Album verschieben. Deswegen war die Promophase insgesamt eben auch so wirr. Und dadurch ist dann, hat er, glaube ich, irgendwann auch angekündigt, macht er jetzt halt nochmal ein neues Album und das andere ist dann irgendwie nur in der Infinity-Edition vielleicht drin. Da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, welches Projekt wo platziert wurde am Ende. Ja, ich glaube auch für so einen Asche ist gerade in so einer Promophase, weil wir es auch vorhin über einen Bushido hatten, ich glaube an irgendeinem Punkt bist du dann auch manchmal froh, wenn ein Album einfach rauskommt. Also bei Bushido jetzt in Bezug auf Sonny Black 2, weil das ja irgendwie auch tausendmal aufgrund von privaten Problemen, Gerichtsprozessen etc. verschoben werden musste. Und ich denke, so ein Asche fühlt sich jetzt auch so irgendwie, gerade wenn man dann auch so eine Kritik liest, am Ende denke ich, ist das halt auch was, man will den Fans was Gutes tun. Man will die sozusagen entschädigen für diese Wartezeit und man denkt sich dabei nichts Böses und sagt dann, hey komm, dann packe ich halt jetzt noch ein Album in die Box. Und ich meine, an sich ist das ja auch einfach ein valider Punkt und eigentlich sehr viel Fanservice. Aber was ich halt echt spannend fand in dem Kommentar, was du auch vorgelesen hast, weil das vergisst man manchmal auch so, aber gerade wenn man eben jetzt nicht auf diesem Spotify Playlistenfilm ist, sondern wirklich noch so eine CD halt seine Musikanlage reinschiebt, wirklich so richtig physisch, dann klar, dann geht's ja schon darum, dass du halt manchmal in einem gewissen Modus bist und dann Bock halt hast auf die Brechersongs oder mal Bock hast auf irgendwie paar lässigere Lieder und dann willst du ja nicht andauernd, ne, so einen anderen Modus, du kannst ja nicht einfach deine Playlist in dem Moment anmachen, sondern du bist ja wirklich da, um eine CD zu hören. Deswegen finde ich sehr, sehr spannend irgendwie und ja, finde ich dann berechtigte Kritik dann auch an der Stelle. Aber Asche ist ja jetzt auf jeden Fall besonders aufgefallen, dadurch, dass eben auch ordentlich gedisst wurde auf dem Album. Natürlich auch schon im Vorfeld, aber jetzt eben auch auf dem Album. Besonders San Diego, BBM Camp, Mois, aber eben auch einen Bushido oder einen Shindy haben richtig was abbekommen. Ansonsten wurden auch Lilano, Tilo, Rin, Lars, Reezy, UFO 361, Sin Kalle, Data Love auch erwähnt und gedisst. Und ein großes Thema ist auch natürlich San Diego, da ist ja auch wirklich eine persönliche Fehde zwischen den beiden. Und eine Line fällt besonders auf, ich lese die mal kurz vor. BBM, ihr seid nur ein Vagabund wie Landstreicher. Erst schreibst du diesem Klassenclown einen Text und dann machst du noch... Und dann wird sehr, sehr lange gepiept und dann rappt Asche weiter. Sei froh, dass ich das zensiert habe, wie du in deinen Scheißclips deine Visage. Und da gehen jetzt halt Gerüchte rum oder man fragt sich natürlich, was denn in diesen gepiepten Part rein soll. Ne? Also warum soll San Diego froh sein, dass das nicht laut gerappt wurde? Und wir hatten da auch im Podcast drüber gesprochen vor paar Wochen, weil es da sehr, sehr wild hin und her ging auch, ne, was ist da mit Mois, auch mit Spaghetti Break App und allem drum und dran, ne, Mois war ja wirklich paar Wochen lang ein riesiges Thema und dann haben sich halt auch, Leute aus dem Umfeld von damals halt immer wieder dazu geäußert und ich glaube, Mock hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass San Diego mit der Ex-Frau von Mois irgendwie durchgebrannt sein soll. Und das wird jetzt auch bei dieser Zeile vermutet und ich muss sagen, es würde textlich gut passen. Also ich lese nochmal kurz den einen Abschnitt vor. Erst schreibst du diesem Klassenclown einen Text und dann machst du noch mit seiner Ex, könnte da drin vorkommen, ne? So dass es sich auf einen Text reimt. Also würde schon passen. Und mit Klassenclown ist halt in dem Fall wahrscheinlich Mäusken gemeint, da es ja vor einem Jahr diesen Song gab von BBM, wo dann überraschenderweise plötzlich Mois auch auf dem Lied drauf vertreten wurde und als neues Signing vorgestellt wurde.
Ja, witzig, dass du die Lines nochmal rausgeschrieben hast, weil das ist ja echt so ein Thema, wo man so nie Klarheit drüber bekommen hat und das trotzdem so, also wenn das ja stimmt, dann wäre das voll die wilde Aktion im Deutschrap irgendwie. Also krass, dass Asche das jetzt auch nochmal so aufgegriffen hat und bin gespannt, ob das jemals aufgeklärt wird. Aber gut, neben seinem Album-Release war Asche auch noch andersweitig umtriebig, was es eigentlich noch krasser darstellt, wenn er jetzt diese 1,40 Album rausgehauen hat und dann noch extra Album mit 32 Minuten und sowas. Und zwar ist Asche jetzt der Hauptdarsteller von einem Film und der Film heißt Hubs von Ekrem Engizek, der eben ein bekannter Regisseur ist und der jetzt bei den Filmfestspielen in Cannes diesen Film vorgestellt hat. Und irgendwie hat man davon gar nichts mitbekommen. Und ich habe das auch nur letztens so zufällig gesehen, wo dann das Cover gezeigt wurde von diesem Film Hubs eben. Also geht auch so um Knast irgendwie. Und auf dem Cover von dem Film steht dann eben auch der bürgerliche Name von Asche drauf. Also er ist selber auch auf dem Cover zu sehen. Und dann steht da eben Amir Ismail Aschenberg, also der bürgerliche Name von Asche. Also wild, dass er jetzt auch so diese Schauspielerlaufbahn eingeschlagen hat.
Ich habe aber gesehen, dass diese Meldung dazu auch schon 2022 gab es schon mal so erste Newsberichte darüber, dass Asche jetzt auch in einem Film mitspielt. Und ey, wer weiß, vielleicht haben wir darüber auch schon mal irgendwie einen Nebensatz berichtet gehabt. Also so ein bisschen hat dann was bei mir geklingelt, aber kann auch nur Einbildung sein. Und dieser Film sollte eigentlich auch schon 2023 rauskommen und ist jetzt aber eben ja am Start und hat halt erstmal so ein ausgewähltes Publikum da bekommen, eben auf den Filmfestspielen in Cannes. Ist jetzt auch nicht so, ne, nicht, dass man das so falsch versteht, der hat dort noch nichts gewonnen, noch keine Preise, sondern ja, es wird einfach so diese Möglichkeit genutzt dann dort. Und das ist ja auch schon eine riesige Ehre. Ich habe jetzt auch gesehen, dass da Asche mit Orkan Çelen dort auch vor Ort war und halt irgendwie voll geil auch für die, dass die dann dort halt bei sowas Exquisitem so mit am Start sind.
Ja, ist krass und ich finde, es passt eigentlich auch voll gut zu Asche. Ich habe eh das Gefühl, der ist halt so ein sehr geraffter, fokussierter Mensch und irgendwie neben dem Rap jetzt auch noch sowas zu haben, passt voll dazu. Er hat halt auch, finde ich, immer dieses Image von so ein bisschen so dem Sidekick von Kollega und ich habe mich gefragt, wie er da so rauskommt irgendwie, weil er macht natürlich die Alben, ne, und sowas, aber irgendwie ist dieses Image nach wie vor existent. Aber wenn er jetzt zum Beispiel noch ein gefeierter Schauspieler zudem wird, ja, das ist dann zum Beispiel wiederum krass. Also das ist dann wiederum so ein Schritt nach oben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der Film so ankommen wird.
Aber ich finde, das ist auch nicht mehr so krass. Und ich finde, er hat so den wichtigsten Schritt dafür eigentlich gemacht, um so raus aus Kollegas Schatten zu gehen. Nämlich damals, nachdem die dieses Collabo-Album zusammen hatten, dass Asche gesagt hat, ey, klar, es wäre jetzt übel naheliegend, bei Alpha Music Empire zu bleiben, dort zu sein und halt jahrelang mit Kollega zusammenzuarbeiten, sondern Asche hat halt gesagt, ey, ich mache mein eigenes Ding, weil ich will eben nicht für immer der Sidekick sein. Und dann hat man ja auch eine Zeit lang nicht so viele Zusammenarbeiten von den beiden gehabt. Dann letztes Jahr halt zur Promophase von Kollega. Jetzt, wie du sagst, ne, die haben jetzt da sehr viele Features auch auf diesem ganzen Projekt insgesamt mit drauf. Aber weil die beiden halt auch gut zusammenpassen und deswegen finde ich es auch gut, dass sie wieder zusammengefunden haben. Aber ich finde, es ist nicht mehr so dieses krasse Feeling, zumindest bei mir selbst. Kann sein, dass es in der Öffentlichkeit nochmal anders ist. Aber ich finde, er hat da dem gut entgegengewirkt damals, indem er halt gesagt hat, so ey, er signed dort nicht. Was wahrscheinlich für seine Karriere an sich, ne, man verdient irgendwie alleine immer mehr, als wenn man jetzt irgendwie bei einem Label gesigned ist. Aber an sich hätte seiner Karriere wahrscheinlich, da habe ich auch schon häufig gesagt, würde es passen, halt bei Kollega gesigned zu sein, weil halt sich die Fans auch krass überschneiden. Und ich glaube, mit der Power von einem Alpha Music Empire Channel und von einem Kollega könnte man wahrscheinlich nochmal höher charten, bessere Viewzahlen auf YouTube erlangen und so.
Ja, stimmt. Also das Video, das habe ich auch gesehen, das hat jetzt so knapp 60.000 Views nach 3 Tagen, was auch nicht viel ist für ein Feature zusammen mit Kollega und kompletter Videoauskopplung. Also ja, okay. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir gleich zu unserem Thema kommen, und zwar der Beef zwischen Bones und Flair und was sich da so geändert hat, machen wir mal noch ein kurzes Fazit von den Songs, die wir heute mit drin hatten. Mit dabei hatten wir erstmal das Dreiergespann, bestehend aus 40, Maxwell und Stax. Danach kam Xaver und Ritalin, ne, wo wir noch drüber gesprochen haben, produziert bei Drumler oder Drumler. Kianusch und sein Track Doktor kam danach, gefolgt von Bushido mit Herrschaft und zu guter Letzt Asche und Kollega mit Rolling Stones. Und ich muss sagen, die letzten Wochen hatten wir die Songs eigentlich nur so durchgewinkt, nur gesagt, was uns gefällt und das war's. Und heute war aber mal echt viel Kritik wieder mit dabei. Deswegen bin ich sehr gespannt, was denn dein Lieblingstrack der Woche ist.
Boah, ich tu mir auch richtig, richtig schwer bei den Liedern, die wir da so heute mit dabei haben. Also es ist wirklich nichts dabei, wo ich sagen würde, das höre ich jetzt noch sehr, sehr häufig insgesamt. Aber so an sich, wenn ich jetzt auch nochmal so gucke und die Lieder miteinander vergleiche, dann hat mir wahrscheinlich Doktor von Kianusch doch noch am besten gefallen. Wie sieht's bei dir aus?
Fand ich auch sehr stark. Ich muss sagen, mein Lieblingstrack diese Woche ist auf jeden Fall Xaver und Ritalin, weil irgendwie so gechillte Sommervibes, ein schöner Beat und so. Das taugt mir einfach gerade sehr viel, muss ich sagen. Und ich fand auch Asche und Kollega tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, Kollega-Part finde ich einfach übel schade, wenn der so seine Elemente wie Spitten, Double Time, V-Vergleiche, whatever einfach nicht mit dabei hat. Das war so ein bisschen schade, aber ansonsten fand ich den Song eigentlich auch ganz stark. Und bin natürlich gespannt, wie ihr unter der Folge bei Spotify abstimmen werdet. Dort machen wir jede Woche das große Voting zum Song der Woche. Und natürlich könnt ihr auch eure Fragen immer reinschicken und eure Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen und starten tun wir mit einem sehr lange anhaltenden Beef zwischen zwei bekannten Rappern, und zwar Bones MC und Flair. Und was sich da jetzt so in den letzten Tagen möglicherweise geändert hat.
Genau, Bones und Flair, die haben ja echt schon seit eh und je Beef miteinander. Sehr viele Sticheleien in Instagram-Stories. Flair immer wieder in Interviews über 187 über Bones gesprochen. Bones dann halt immer wieder mit seinen Seitenhieben auf Instagram geantwortet. Es gab ja auch eine Zeit vor ein paar Jahren, wo dann wirklich irgendwie im Raum stand, treffen die sich jetzt in der Ritze und boxen die miteinander, machen die einen Boxkampf lange vor diesen ganzen TikTok-Boxfights und so, ne? Also wirklich, das wäre schon ein sehr, sehr krasses Event gewesen, wenn Flair und Bones da aufeinander getroffen wären. Es hat sich ja dann irgendwie so hingeschaukelt, dass eben der eine wollte, dass man das mit Öffentlichkeit macht, der andere wollte die Öffentlichkeit ausgeschlossen haben. Naja, in den letzten Monaten kam nicht mehr ganz so viel, mal hier und da ein bisschen was. Bei Flair hat man auch den Eindruck, er probiert den einen oder anderen Beef zuzumachen. Denn Bones ist zwar schon dafür bekannt, mal zu sticheln, aber eigentlich jetzt ja auch nicht jemand, der andauernd irgendwie Beefs, vor allem nicht auf musikalischer Ebene hat. Jetzt ist Bones ja eh so ein bisschen abstinent von Social Media, öfter mal irgendwie Social Media Pausen, gerade aber jetzt wieder sehr, sehr aktiv, irgendwie mehrere Postings mit alten Fotos ausgepackt, aber auch einen Post, der sich vor allem Mary gewidmet hat oder gerade auch so, ne, sein aktuelles Leben ein bisschen so darstellt, da sind auch Fotos von Kumpels irgendwie drunter gemischt, aber halt auch ein Bild, wie Mary und er sich küssen, wie Mary im Garten draußen steht und grillt. Und darunter gemischt in diesem Instagram-Beitrag ist eben auch ein Video dabei von einem Interview von Flair, was noch nicht ganz so alt ist. Und da war Flair bei Aria zu Gast und hat dort gesagt, ich will einfach nur eine geile Alte, will mit der rummachen, will dickes Auto, will Kohle und der Rest interessiert mich nicht. Und wenn Leute mich haten, dann beleidige ich die, fertig, so bin ich, das ist mein Leben. So, das ist so dieser Ausschnitt und den hat Bones anscheinend so zutreffend auch für sich gefunden, dass er den halt einfach mal in seinen Instagram-Beitrag mit reingepackt hat. Und das ist schon irgendwie sehr witzig, weil das ja zeigt, also ne, in diesem Interview hat Flair überhaupt nicht über 187 oder Bones gesprochen, meines Wissens.
Ja.
Das heißt, wie kommst du, das ist ja dann auch nichts, was dir Fans irgendwie zuschicken oder so. Das heißt, man kann sich das schon so vorstellen, dass so ein Bones halt gedacht hat, ah, neues Flair-Interview, ziehe ich mir mal rein und sich das dann wahrscheinlich auch im Kompletten einfach gegeben hat und dann diesen Ausschnitt, diese Aussage gefühlt hat und deswegen das halt in seinen Beitrag mit reingepackt hat. Und ich habe jetzt den Kommentar nicht mehr gefunden, aber ich hatte bei hiphop.de gesehen, dass Flair anscheinend kommentiert hat mit diesem 100-Emoji, also ne, so zutreffend. Und er das auch in seiner Story eigentlich drin hatte, konnte ich jetzt aber auch nicht mehr sehen. Weiß nicht, ob er es wieder rausgenommen hat oder ob es einfach schon vorbei war. Ja, aber zumindest sah das jetzt schon mal kurzzeitig nach Annäherung aus zwischen einem Bones und einem Flair oder zumindest, ne, man muss ja dann auch nicht direkt Musik miteinander machen, aber auch mal so einen Frieden nach so einem jahrelangen Beef und einfach so einem Waffenstillstand und nicht wieder die gleichen Disses gegeneinander, das ist ja auch schon mal was.
Ich glaube, mittlerweile hat Bones es sogar wieder aus dem Beitrag entfernt, aber keine Ahnung warum, mancher macht Bones ja sowas irgendwie oder dass er irgendwie ganz viele Stories postet und dann wieder löscht und sowas, irgendwie ist er da sehr penibel, was das angeht. Aber, ne, also er hat es auf jeden Fall gepostet, das Statement ist auf jeden Fall erledigt sozusagen, er hat diese Aussage damit getroffen und ich finde es halt wild, weil Bones irgendwie allgemein gerade so sehr versöhnlich unterwegs ist. Wir haben jetzt letzte Woche noch darüber gesprochen, dass Bones sich bei Tilo entschuldigt hat, also sogar mit Sprachnachricht und ne, wo er eigentlich auch gegen Tilo geshootet hatte mit so von wegen heute da, morgen weg oder irgendwie sowas und sich dann halt so entschuldigt hatte und eventuell da ja sogar irgendwie ein Feature ansteht oder sowas. Und deswegen irgendwie witzig zu sehen, dass der da gerade so ein bisschen auf Versöhnungstour ist und auch bei Flair nicht mehr ganz so hart stichelt, wie das der Fall war.
Aber dann ja schon auch wild, wenn es jetzt doch wieder rausgenommen wurde. Also, ne, wenn sowohl Flair seinen Kommentar jetzt vielleicht gelöscht hat, Flair hat es nicht mehr in der Story drin gehabt, Bones hat es aus seinem Beitrag rausgenommen, vielleicht ist Bones sozusagen auch diese Berichterstattung ein bisschen too much gewesen mit so, ey, was geht? Ist da jetzt eine Annäherung zwischen den beiden und wollte es dann doch nicht als ganz so krasses Statement halt so dahingestellt haben, wer weiß.
Ja, wer weiß. Also, aber eigentlich, ich habe so das Gefühl, weißt du, die sind so zwei Leute, die beefen sich die ganze Zeit an, aber irgendwie kann ich mir auch so voll vorstellen, wie die einfach sich so wirklich gut verstehen würden, wenn die das mal so das Kriegsbeil begraben. Also ich kann mir so richtig vorstellen, wie so ein Flair und ein Bones abhängen und irgendwie, die gehen zusammen was essen, fahren im Auto rum und haben einfach so eine geile Zeit zusammen. Also keine Ahnung, irgendwie so in meinem Kopf ist es schon ein gutes Match, muss man sagen.
So ein bisschen wie Flair und Farid Bang damals auch, ne? Da dachte man ja auch nach den ganzen Mutterbeleidigungen, das geht irgendwie gar nicht, dass die miteinander chillen könnten, aber dann hat es irgendwie auch gepasst. Ich meine, Flair und Farid haben vielleicht auch ein bisschen mehr Connections miteinander, dadurch, dass die halt einfach so, keine Ahnung, beide auch eher auf diesem Pumper-Film sind. Aber ja, wie du sagst, ne, so irgendwie könnte ich mir das auch bei einem Flair und Bones vorstellen.
Ja, genau. Also ähnlich auch zum Beispiel wie bei einem Bones und einem Tilo, wo ich mich echt schon drauf freue, wenn da bald mal irgendwie ein Release rauskommt. Und was ich jetzt auch noch gesehen habe, ist, Bones war jetzt mit seiner Tochter unterwegs, ne? Ich weiß nicht wie, ich glaube, er sieht sie halt jetzt nicht andauernd, aber ab und zu mal, dass sie was zusammen machen. Und er war jetzt mit seiner Tochter unterwegs und war unter anderem auch bei Shiagu. Also dann hat er ein Bild gepostet, so eine ganze Fotoreihe, wie seine Tochter irgendwie, wie die fahren im Auto, die essen was und so weiter. Und dann eben auch ein Bild, wo seine Tochter neben Shiagu steht und so irgendwie hat er dazu geschrieben, verstehen sich von selbst oder versteht sich von selbst, irgendwie sowas. Und da habe ich halt auch gedacht, ey, wild, wenn sich da was anbahnt, also kann auch sein, dass gar nichts geht, aber was jetzt, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass so Bones irgendwas mit Tilo plant, dass Bones irgendwas mit Agu plant und wir reden auch die ganze Zeit davon, von so, ja, was geht gerade bei 187, ist der Hype weg, dies, das, jenes und vielleicht ist Bones im Hintergrund so alle Strippen anziehen und da kommt bald irgendwie so ein heftiges Album, was halt so ein bisschen moderner ist mit den Artists, die jetzt gerade Hype haben und ja, wäre irgendwie wild, ne, also so, wenn da irgendwie Agu und Tilo Feature drauf wären, im wildesten Fall noch so ein Flair-Feature mit drauf oder so, dann wäre wirklich komplett Feierabend. Also dann wäre der wirklich so, dann ja, hätte er wirklich alle überrascht. Naja, wir werden es sehen, Ich finde es auf jeden Fall an sich gut, dass die sich vertragen, weil das war irgendwie so, ja, so, keine Ahnung, es ist einfach schön zu sehen, dass die sich wieder vertragen haben.
Ja, Bones und Shiagu wäre ja sogar irgendwo naheliegend, weil man weiß ja zumindest, dass Shiagu und Raf Kamora halt einen guten Kontakt haben oder hatten, ne? Aber ne, man hat sich auch getroffen für Videodreh, man hat sich bei Auftritten besucht, Songs live performt und so. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, würde ja auch irgendwie passen, ne? Der Social Media Boss von früher mit dem Social Media Boss von heute. Bones und Flair. Ja, weiß ich nicht, ob die wirklich nochmal musikalisch in dieser Welt zusammenkommen. Wir wissen ja nicht mal, ob da wirklich jetzt Frieden herrscht, nachdem wir auch gemerkt haben, wurde wieder alles irgendwie rausentfernt. Oder sie haben gesagt, so, ne, schnell mal rausnehmen, so, nicht, dass jetzt alle schon erwarten, dass wir ein Feature machen. Ich meine auch da, weil du so gesagt hast, so vielleicht passen die sogar gut zusammen, so, ne, wenn man sich zurückerinnert, ich werde nie vergessen, dass so Bones und Alex mal so eine Story hatten, wo die irgendwie zusammen auf der Reeperbahn waren und die haben so den ganzen Abend Stories gemacht und die haben den Song Dieser Boy auf Dauerschleife gepumpt von Flair. Also die haben dem richtig Credits gegeben für so ein geiles Lied so und da war eigentlich sozusagen, ne, von daher, dass es der Vibe würde, könnte man schon irgendwie hinbekommen, dass die sich musikalisch zusammenfinden. Jetzt nicht, wenn es irgendwie so Dancehall ist oder so, ne, aber ja, man könnte da schon was Geiles zaubern so, weil ja, letztendlich so Hamburg 187, so von diesem, wie die ganz früher gerappt haben, erinnert halt auch ein bisschen, wie halt so Berlin, Agro Berlin in den 2000ern performt haben, so. Ja, Mann, wer weiß, mal schauen, was so kommt. War eine sehr geile Folge, viel zu reden bei den einzelnen Songs. Ich bin schon gespannt, was uns nächsten Freitag erwartet. Kapi hat ja angekündigt, Neymar 2.0 rauszubringen. Da werden wir bestimmt drüber sprechen. Vor allem mal schauen, mit welchem Feature-Gast, wenn es nicht UFO sein wird, so wie es Kapi schon angekündigt hat. Also, werden wir drüber sprechen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann jetzt einmal Handy rausholen, auf Folgen klicken, da wo uns gerade zuhört. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns immer, wenn ihr uns eine Bewertung dalässt. Schaut auch auf Instagram vorbei, auf TikTok deutschrap_plus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund.
Ciao, ciao.